Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Hey, ihr muskelbepackten, wilden, sexy Tiere da draußen, wenn ihr noch muskelbepackter und noch sexier werden wollt, dann habe ich wieder was für euch. Geht auf ypsi-shop.com und bestellt euch den Amino-Elektrolyt-Komplex von Wolfgang Unsöld. Ich bin momentan ganz begeistert von diesem Supplement. Der YPSI-Shop unterstützt uns mit dem Promocode HACKMAN, könnt ihr euch 10% Rabatt sichern auf alle Produkte. Und das ist momentan so ein Lieblingsprodukt von mir. Ich habe blutorange Geschmack und ich, keine Ahnung, könnte irgendwie mich totsaufen an dem Zeug. Schmeckt super lecker, aber es sind auch wichtige Elektrolyte und Aminosäuren drin. Und jeder, der Sport macht, der sich schindet im Gym, auf der Matte etc. pp., der braucht natürlich letztgenannte Inhaltsstoffe. Deswegen, wenn ihr uns unterstützen wollt und Premium-Produkte in diesem Supplement-Sektor kaufen wollt, ypsi-shop.com, Promocode HACKMAN, ein Teil des Erlöses geht an die Hosts der Championship Rounds und damit geht es ja auch los mit der nächsten Ausgabe der Championship Rounds. Flo ist am Start, ich bin am Start, mein Bester, wie geht's dir?
Sehr, sehr gut. Klingt auf jeden Fall nach einem guten Supplement für direkt nach dem Sport. Elektrolyte, wie du gesagt hast, verliert man über den Schweiß, Aminosäuren, ne? Muskelaufbau, perfekt. Sehr, sehr gut, auch an der Stelle habe ich schon mal gesagt, vielen Dank auch einfach an Wolfgang Unsöld. Wissen wir auf jeden Fall zu schätzen. Und zu deiner Frage, mir geht es super, nach wie vor. Wir können ja hier auch ehrlich sein, wir haben immer noch Montagabend. Ich hatte schon, muss ich sagen, einen recht harten Arbeitstag hinter mir. Wurde neu eingelernt heute, habe neue berufliche Herausforderungen bewältigen müssen. Bin um 5 aufgestanden, habe heute 3 Programme neu kennengelernt, an denen ich dann möglichst eigenständig direkt arbeiten sollte. Ich habe viele Informationen verarbeiten wollen, aber das hier ist ja reine Freizeit. Das ist ja Tiefenentspannung, mit dir zu quatschen und auf die Fragen unserer Zuhörer einzugehen. Dementsprechend, ich beschwere mich ohnehin nicht, immer wenn ich sowas sage, sowieso, das ist keine Klage, nicht als Klage zu verstehen. Es gibt Leute, die haben auch ernsthafte Probleme. Also mir geht's wirklich gut. Müdigkeit ist nebensächlich. Wie geht es dir?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ich habe nur ein großes Problem. Es ist echt ein krasses Problem und ja, daran verzweifle ich auch schön langsam. Der Lebensmut verlässt mich. Ich schwebe irgendwie da im Nirvana. Ich komme morgens kaum noch aus dem Bett, weil wir keine 1000 Abos haben, Freunde und Freundinnen der Sonne. Wir brauchen 1000 Abos. Wir haben tausende Spielstunden. Es sind einige Hardcore-Leute da draußen, die immer kommentieren, die immer liken, die Spaß an den Episoden haben, aber wir haben zu wenige Abonnenten. Irgendwann möchten wir mal ein paar Krötchen, ein paar Heller, ein bisschen Kies mit der ganzen Sache hier verdienen. Deswegen zeigt uns ein bisschen Liebe. Auch wenn ihr das Ding vielleicht nur als Audio-Podcast hört, als Hackmans MMA-Show, geht auf YouTube, lasst ein Abo da und wenn ihr nur ein oder zwei Videos schaut und ansonsten Audio hört, lasst ein Abo da. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Das ist die Währung auf YouTube, das ist die Form von Wertschätzung, die ihr uns entgegenbringen könnt. Wir haben in diesem ersten Quartal fast 50 Videos rausgeschossen. Wir haben jetzt April, sind glaube ich über 50 Videos jetzt schon. Also wir legen uns ins Zeug, wir zeichnen stundenlang auf jede Woche, überlegen uns Inhalte und interagieren mit euch. Darum geht es ja heute. Das ist das Zentrum der heutigen Ausgabe. Lange Rede, kurzer Sinn. Das kann ich ja sehr, sehr gut. Zeigt uns ein bisschen Liebe. Lasst ein Abo da. Das ist ultra wichtig. Wir haben noch nicht mal 1000 Abos. Das kann doch nicht sein.
Gutes Ding. Gut Ding will Weile haben, sagt man so. Ne? Ja, an die Leute, die gerade joggen sind, Staubsaugen, keine Ahnung, auf Spotify hängen und sagen, ja, sagst du jede Folge, nervt doch nicht, ich bleib auf Spotify. Hier habt ihr eben auch exklusiv Inhalte. Auf YouTube kommen Dinge, die hört ihr auf Spotify nicht. Und zudem habt ihr die Chance, eben mit uns zu interagieren. Durch diese Möglichkeit entstehen Folgen wie hier. Vielleicht hattest du eine super gute Frage, aber hängst halt nicht auf YouTube, sondern nur auf Spotify und kennst deshalb den Community-Tab nicht, über den unsere Zuschauer Fragen eingesendet haben, auf die wir diese Folge eingehen wollen. Eine Episode, auf die ich mich sehr freue. Ich glaube, auch als Zuhörer immer eine coole Sache, da ein bisschen selbst Input für eine Folge geben zu können. Und ich habe gleichermaßen natürlich auch Interesse daran, was interessiert denn die Leute, die uns zuhören und zuschauen. Folglich würde ich vielleicht direkt zur ersten Frage übergehen. Und wenn ich, vor einem Tag habe ich mir Screenshots gemacht, da, unseren Community-Beitrag nach Top-Kommentaren filtere, dann erscheint bei mir oben Lukas, der schreibt, mich würde eine ehrliche Einschätzung der deutschen Topstars interessieren. Wie weit können sie es schaffen bis in die Top 15 der UFC oder scheitern sie kläglich? Bisher hat kein Deutscher allzu sehr überzeugt auf internationaler Bühne. Klar, sie sind Topkämpfer, aber warum reicht es nie, um überhaupt in die Rankings zu kommen? Fehlt dem deutschen MMA noch etwas, um einen solchen Kämpfer hervorzubringen? Roberto Soldic ist auch ein interessantes Thema, da er ja vielleicht bald zur UFC geht. Wie steht ihr zu ihm und wo seht ihr ihn mehr? Im Weltergewicht oder im Mittelgewicht? Vielen Dank für die Frage, Lukas. Sebastian, was sagst du zu dem guten Herrn?
Ich antworte erstmal kurz. Ich habe in der letzten Ausgabe eh wieder so viel geredet. Ich überlasse dir gleich das Parkett. Und ich bin auch ganz ehrlich, das ist ja was, was diesen Podcast, dieses YouTube-Format auszeichnen soll. Ich sehe derzeit noch keinen deutschen Kämpfer auf Top-15-Niveau. Aber ich bete jeden Tag, dass jemand wie Niklas Stolze zum Beispiel 2-3 Leute in Serie K.O. schlägt, uns auf die Landkarte bringt. Und Roberto Soldic ist ein sehr gefährlicher Kämpfer. Ich sehe ihn tatsächlich im Weltergewicht mit den größten Chancen. Und dem würde ich auf jeden Fall potenziell Top-15-Material zutrauen.
Ja, also da schließe ich mich auf jeden Fall an. Roberto Soldic, wenn er in die UFC kommt, traue ich ihm relativ sicher sogar Top 15 zu. Absoluter Topkämpfer. Wenn er denn den Cut ins Welterweight nach wie vor gesund überlebt, nach wie vor konditionell wirklich am Start ist, dafür nicht Rob Font Leidenswege hinlegen muss, durchlaufen muss, dann natürlich Welterweight, selbstverständlich. Dann spreche ich ihm da mehr Chancen zu. Und ich sehe, Hand aufs Herz, auch aktuell niemanden in der Top 15. Prinzipiell kann der Weg in vielen Divisionen natürlich auch einfach schnell gehen. Also ne, keine Ahnung, Mandy im Flyweight braucht 2-3 Siege und dann ist sie auf jeden Fall gerankt. Warum es nicht reicht, ist irgendwo halt eine schwierige Frage. Ich finde sie aber in gewisser Weise auch tatsächlich unberechtigt. Also man muss sich ja auch mal vor Augen führen, aus was für Ländern wir teilweise Topstars haben. Und dann kommt man halt irgendwie bei Frankreich von mir aus auf Cyril Gane. Inzwischen gibt es da noch so einen Imavov oder so, aber man würde trotzdem, obwohl es diese Top-Leute gibt, nie sagen, Frankreich ist eine MMA-Nation. Da ist noch nicht mal so lange der Sport aktiv. Und es gibt extremere Beispiele. Keine Ahnung, Vettori in Italien, wir haben Prochazka in Tschechien. Du würdest doch niemals sagen, ja gut, das guckt doch da, was für Leute die haben. Das sind die MMA-Nationen. Und das finde ich so ein bisschen schwierig an der Frage. Natürlich muss man hier sagen, Kampfsport ist jetzt nicht irgendwie in unserer Geschichte verankert und hier ist, ja, Ringen, Boxen so ein bisschen präsent, wird jetzt aber auch nicht krass gefördert. Von mir aus noch Judo, der ein oder andere macht halt Karate, Taekwondo, aber klar, wir sind jetzt nicht irgendwie die Ringernation oder so oder sind irgendwie wie die Thais im Muay Thai aktiv. Aber es gibt auch andere größere Länder, wo dir niemand einfällt. Also keine Ahnung, Spanien fällt mir jetzt niemand ein, Indien, Pakistan, riesige Länder. Also ich glaube, dieses, das ist eine Nation, aus der MMA-Kämpfer kommen können auf Top-Niveau und das nicht. Dieses Denken ist ein bisschen beschränkt, wenn ich ehrlich bin. Ja, klar muss man festhalten, aktuell haben wir niemanden, aber ich glaube eigentlich, das deutsche MMA ist schon relativ gesund, zumindest mal so im europäischen Vergleich. Natürlich gibt es irgendwie Brasilien, vor allem die USA und so weiter. Selbstverständlich glaube ich nicht, dass wir irgendwie ein Land sind, das jetzt in den nächsten Jahren plötzlich Goldgrube sein wird für MMA-Talente. Aber so engstirnig und irgendwie deprimiert betrachte ich dieses ganze Thema ehrlich gesagt nicht.
Zumal MMA jetzt auch in die Medien kommt. Und ich glaube, als Fernsehmensch kann ich beurteilen, dass wenn MMA oder irgendein Sport im Free-TV läuft, und das ist ja jetzt auch schon der Fall, wenn MMA auf YouTube verfügbar ist, wenn die UFC auf der Zone läuft, die Chance einfach größer ist, dass junge Leute das mal sehen, das entdecken und sagen, hey, das will ich auch machen. Ich möchte das auch machen. Und das ist natürlich in Amerika oder in Brasilien seit Jahrzehnten der Fall. Das waren so die Ursprungsländer, wenn man auf die allererste UFC-Veranstaltung zurückgeht und du siehst Ken Shamrock und Royce Gracie. In diesen Ländern war Vale Tudo und Kampfsport und MMA einfach von Beginn an manifestiert. Klar, auch in Amerika hat es ein paar Jahre gedauert, bis das überall erlaubt war in allen Bundesstaaten und bis es überall Kommissionen gab und das reguliert war. Aber diese letztgenannten Länder sind uns mal locker 20 Jahre voraus. Also die UFC ist fast 20 Jahre im Fernsehen in Amerika etabliert. Und hier in Deutschland haben wir ja alleine mal ein Jahrzehnt dafür gekämpft, das überhaupt zeigen zu dürfen. Ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Teil. wenn Menschen das nicht sehen, wenn keine Community aufgebaut werden kann und wenn junge Menschen nicht sagen können, hey, was ist das? Ich will das machen, dann kann auch nicht viel wachsen.
Natürlich, aber in Frankreich ist es noch viel länger, war es noch viel länger verboten, überhaupt den Sport auszuüben, zu veranstalten in dem eigenen Land. Und die haben plötzlich auch Leute. Also es kann schnell gehen. Und an diesen, also von diesen Ländern, die uns jahrzehntelang voraus sind, wer fällt dir noch ein? USA, Brasilien,
Es gibt
Kampfsporthistorie natürlich, Russland, Ringerich, Thailand, okay, Muay
Kanada
Thai.
vielleicht auch noch ein paar Leute jetzt in der UFC, wobei da wird es auch schon
Glaube
dünner.
jetzt nicht, dass Kanada die Nation ist, in der irgendwie MMA schon ein richtig fester Bestandteil der
Sage
Gesellschaft
nur,
ist.
aber ein bisschen besser als Deutschland zum Beispiel, liegt
Ja.
natürlich auch in der Größe wahrscheinlich, aber ja, gebe dir recht. Die haben da natürlich einen Vorsprung, aber jetzt passiert was in Deutschland. Du
Eben.
merkst es, es wird in den sozialen Medien größer, es wird auf YouTube größer. Der Zone hat super Zahlen. Leute interessieren sich an der UFC. NFC kommt im Free TV. Es ist ein ganz anderes MMA-Landschaftsbild hier in Deutschland, als das vor 10 Jahren der Fall war. Alter, ich bin aufgewachsen, ich habe es ja schon mal gesagt, ich musste mir das aus der düsteren Ecke in der Videothek holen oder irgendwie von zwielichten Seiten ziehen, wo du dann 8 Viren auf deinem Rechner hattest danach.
Und die waren es wert.
War es wert, den verdammten Kampf zu schauen? Natürlich war es das wert, aber du weißt, was ich meine. Also,
Ja,
du
klar.
kannst dir hier für kleines Geld tolle Abos holen, wo du Kämpfe sehen kannst und wo Kommentatoren in deiner Sprache kompetent diesen Kampf erklären. Das ist ja auch erst seit ein paar Jahren ein Ding. Also, das wächst, man muss ein bisschen Geduld haben.
Aber das ist es, wie gesagt, auch erst seit ein paar Jahren in vielen,
Ja.
vielen anderen Ländern. Also diesen europäischen Vergleich bitte nicht zu düster sehen. Von mir aus der Osten ein bisschen, vielleicht England schon auch so eine bisschen lebendigere Amateurszene. Aber hinter Frankreich, Spanien, Italien und so weiter, da sind wir nicht weit hinterher. Oder ich würde gar sagen, gar nicht hinterher. Die haben halt wirklich diese ein, zwei Juwelen bereits gehabt und die können von heute auf morgen aus Deutschland gleichermaßen kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Gehen wir zur Frage vom Major über. Was ist Major? Ein Dienstgrad im Militär, oder? Schöne Grüße auf jeden Fall an den Major. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie habe
Major? Keine Ahnung, könnte man auf
Verbi
Englisch auch.
Ver ja, Major vielleicht verbinde ich es auf jeden Fall mit dem Militär. War schwierige Frage. Ihr könnt jeweils einem UFC-Kämpfer eurer Wahl folgende Titel geben. Für wen entscheidet ihr euch? Upcoming UFC-Star. Muss sau schwierig. Du hattest letzte Folge bei Chito Vera gesagt. Kann ich mir wirklich auch vorstellen. Sehr schwer zu sagen, muss halt auf jeden Fall extrovertiert sein. Also ich glaube, nicht nur kämpfen können, sondern auch so ein bisschen als Persönlichkeit funktionieren. Tai Tuivasa ist so jemand, wo ich das Gefühl habe, den liebt jeder, der hat Bock auf die große Crowd, aber der muss halt auch fortlaufend Leute umpumpen. Sau schwer die Frage, finde ich. Also wenn du.
Also upcoming UFC Superstar ist für mich Hamzat.
Ja, verstehe ich. Ich
Er ist noch kein Superstar, aber er ist momentan ganz steil am Aufsteigen.
Könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das einer der ersten sein wird, wo politische Verhältnisse und Interessen so ein bisschen diesem, wir werden, der wird zu, keine Ahnung, Sportsshow XY eingeladen, so ein bisschen hinderlich sein könnte. Aber wir wissen auch, heutzutage Hypes funktionieren nicht nur mit Fernsehen und du musst im Radio laufen als Musiker, du kannst halt auch einfach über Instagram deine Welle machen und auf Spotify funktionieren. Ja, kann, natürlich. Also den Namen fand ich recht offensichtlich. Nicht, dass jetzt Taito Iwasa voll der Underground-Tipp sei. Sehr schwer, wer ist der nächste Superstar? Welcher Musiker landet in den nächsten Top-10-Hit? Kein Plan, Mann. Viele Leute können gut singen und viele Leute haben Potenzial, auf großen Bühnen zu kämpfen. Spektakulärster Kämpfer.
Ich würde sagen, Michael Chandler. Also ich sehe Chandler super gerne. Egal, ob er gewinnt oder verliert, du weißt einfach, wenn Michael Chandler auf dieser verdammten Karte steht, wird es Feuer. Da sitzt du nicht und tippst auf deinem Handy rum oder suchst nach den Chipskrümeln auf der Couch. Alter, da willst du nicht mal blinzeln. Also wenn Chandler kämpft, schau dir den Oliveira-Kampf an, schau dir den Gaethje-Kampf an. Die verliert er, aber das ist großes Kino. Und es ist einfach auch der Kampf, auf dem ich einfach Geilheitslevel 9000 habe beim kommenden Wochenende. Wir wollen ja noch
Ja.
eine Vorschau machen zu UFC 274. Für mich ist der spektakulärste Kämpfer in der UFC Michael Chandler, win or lose, always spectacular.
Ich habe noch Justin Gaethje aufgeschrieben, das ist absolut die gleiche Kategorie. Max Holloway vielleicht, liefert auch immer. Michael Pereira, wenn der mit seinen Flickflacks durch den Cage springt, guckt man auch nicht weg.
Ja.
Stärkstes Kinn, auch da könnte man Holloway immer nennen. Keine Ahnung, Brian Ortega, Kevin Cater. Das sind halt alles leichte Gewichtsklassen. Also vielleicht sollte man auch einen Heavyweight mal nehmen, denn da was wegzustecken ist noch beachtlicher. Tai Tuivasa hat im letzten Kampf Bomben von Derrick Lewis genommen. Stipe Miocic, gut, ist nicht mehr der Jüngste, aber hat auch hartes Kinn, finde ich underrated sein Chin. Nate Diaz ist halt immer eine gute Antwort. Keine Ahnung, Mann.
Wenn jemand fragen würde, stärkstes Kinn aller Zeiten, würde ich sofort Dan Henderson sagen. Also Dan Henderson war für mich so ein Typ, der Kopf war so groß wie ein Fernseher. Also der hat irgendwie so ein Gebissknochen wie ein Dinosaurier und hatte eine harte Rechte und so den miesen Blick und hat dich immer so verfolgt mit der Rechten im Anschlag und du wusstest, oh, du musst irgendwie, keine Ahnung, ein Holzbrett an seinen Kopf hauen, damit er endlich vielleicht stehen bleibt, weil umfallen tut er ja nicht. So, Dan Henderson war für mich so vom Kinn her immer ein Phänomen.
Gehört in den Ruhestand. Düstere Kategorie. Damien Maia ist immer noch im Ranking. War der erste Name, der mir einfiel und ich habe keinen besseren gefunden.
Ja, hatte aber auch seine Karriere eigentlich beendet, laut eigener
Echt?
Aussage.
Okay, dann
Ich
vollenden.
würde sagen, also im Hinblick aufs kommende Wochenende würde ich sagen, Shogun Hua.
Boah, der ist ja immer noch aktiv. Ja, okay. Der beste Name von den gerade genannten. Okay.
Shogun Hua kämpft gegen OSP und der Typ ist 20 Jahre dabei und du weißt genau, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Shogun Hua in der UFC nochmal einen Titelkampf bestreitet? Null. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwie in die Top 5 einzieht? Die ist auch fast non-existent. Und wenn du siehst, die Schlachten, die der seit 20 Jahren bestreitet, er ist ja auch in dieser Phase seiner Karriere kein Point-Fighter oder ein Typ, der wie Arlovski plötzlich komplett sein Game ändert und mit dem langen Jab und mit guter Beinarbeit um dich rumzirkelt. Nee, der Typ hat zwei Revolver und die hält er dir so in die Fresse und schießt halt so lange, bis einer umfällt. Und das ist halt kein guter Plan für die Rente, wenn du mich fragst. Also das soll jetzt nicht super respektlos klingen. Ich liebe den Kerl, der hat mir große Momente gegeben und genau deswegen sage ich, mir wäre es am liebsten nach dem kommenden Wochenende, ich gönne ihm auch den Sieg. Ich gönne ihm diesen Sieg, aber mir wäre es am liebsten für mein Gewissen und für meine Seele, wenn das dann mal gut sein lässt. Der Typ. Wenn ihr die Henderson-Kämpfe nicht gesehen habt, Alter, das ist dem Tod näher als dem Leben. Der würde, wir sagen das so oft und manchmal ist es überzogen, aber hier ist es absolut angebracht. Der Typ stirbt lieber, als dass er aufgibt. Und das ist eine krasse Eigenschaft, die spielt dir in die Karten, aber die kann dir auch alle Ta Karten vom Tisch hauen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass Shogun Hua schön langsam das letzte Kapitel anschlägt.
Fühle ich komplett. Bester Name, der hier genannt wurde in dieser Kategorie. Die für mich härteste Kategorie, most underrated. Ich hätte ewig Volkanovski genannt, aber das ist er langsam auch nicht mehr. Wir haben über Romanov gesprochen, den kennen noch nicht viele Leute, aber underrated ist er jetzt auch nicht. Den haben Leute halt einfach noch nicht auf dem Schirm.
Für mich ganz klar, also das ist für mich die klarste Kategorie,
Echt?
weil ich hier sage, das ist Stipe Miocic. Stipe Miocic muss in der GOAT-Diskussion dabei
Wirklich.
sein. Und der Heavyweight-GOAT-Diskussion auf jeden Fall. Und keiner denkt irgendwie, wenn wir über das Heavyweight-Geschehen in der UFC sprechen, dann wartet jeder auf Jon Jones, dann sieht jeder Francis, dann weiß jeder, Cyril Gane kommt jetzt. Aber Stipe, der das Geschehen jahrelang mitgeprägt hat, der diese tolle Rivalität hatte mit Daniel Cormier zum Beispiel, der Francis zum Beispiel auch schon geschlagen hat, über den spricht man erst immer so im zweiten Zug und in
Ja,
der zweiten
heutzutage
Reihe.
gut.
Und das wird ihm nicht gerecht. Ich finde,
Das
Stipe
stimmt.
ist krasser Kämpfer, ein Wahnsinnsbotschafter auch für die UFC. Das ist so ein toller Typ und der wird so oft vergessen.
Ja, das wird er wirklich, also vor allem, wenn man halt wirklich die Legacy mal bewertet, da wird er wirklich zu oft vergessen. Ja, ich fand sie schwer, aber super Name. Gibt halt viele Leute, die jetzt schon auch wirklich gerankt sind, wo ich aber nicht das Gefühl habe, dass alle Leute auf dem Schirm haben, die können potenziell jeden in der Division schlagen. Also Sean Brady fällt mir da immer ein, über den wird wenig bis gar nicht gesprochen. So einem Movsar Evloev traue ich sehr viel zu im Federgewicht, aber ja, ich fand es schwer. Romanov noch, das sind meine drei Namen. Danke auf jeden Fall an den Major für diese Frage. Der Pate möchte wissen: Wir alle wissen, Belal Muhammad ist ein großes Problem in der UFC. Wer denkt, ihr könntet den Decision Wrestler stoppen oder wird er bald den Titel tragen und lange nicht mehr gehen lassen? Zusätzlich empfinden ja viele seinen Kampfstil als sehr, sehr langweilig, weil sehr monoton und immer auf Decisions aus. Was ist eure Meinung zu Decision Fightern?
Es ist nichts falsch daran, durch Decision zu gewinnen, aber man braucht einfach definitiv länger, um sich an der Spitze zu etablieren. Kobe Covington hat ewig gebraucht. Kamaru galt lange als Decision Fighter. Im Gegensatz dazu, wenn man zum Beispiel den Khamzat Chimaev nennt, dann wird sofort schon jetzt vom Titel gesprochen. Der ist erst mal ein paar Jahre in der UFC, der hat eine Handvoll Kämpfe. Jetzt wird schon vom Titelkampf und von der zukünftigen Regentschaft, die scheinbar unaufhaltsam ist, gesprochen. Um ein Superstar zu sein, musst du Superstar-Szenen haben. Anderson Silva hatte die, Conor McGregor hatte die, Francis Ngannou ist ein Superstar, weil er ein fettes Highlight-Reel hat. Du musst diese großen Szenen irgendwann liefern, du musst Kämpfe finishen. So hat auch Kamaru Usman sein Image geändert, wenn man die Knockout sieht, zum Beispiel gegen Jorge Masvidal, dass er Gegner einfach auch mal finisht, wenn man den Kampf gegen Gilbert Burns sieht. Ja, Belal ist ein exzellenter, disziplinierter Kämpfer. Er ist ein sehr intelligenter Fighter. Der hat ja auch einen eigenen Podcast und was er da so sagt, hat durchaus Hand und Fuß. Ich sage aber, sein Wrestling, sein Ringen ist seine einzige große Waffe. Das ist der zweite Punkt. Kämpfer wie Usman, wie Burns, Chimaev, Edwards, um so Konkurrenten hier in der Gewichtsklasse zu nennen, die sind ihm meiner Meinung nach im Stand, alle überlegen und haben ein kompletteres Game. Die können jede Gangart mitgehen und sind überall gut. Und da ist er zu eindimensional und auch sein Ringen ist ja in dieser Hinsicht ein bisschen eindimensional, weil er schafft es ja nicht, Leute zu finishen. Er hat 3, 4 Minuten Back-Control und finisht dich nicht mit einem Choke. Und das ist, glaube ich, so ein Hindernis noch für ihn.
Ja, also dass der hier irgendwann einen Titel tragen wird und vor allem lange halten wird, das sind wirklich sehr große Worte, sehe ich jetzt nicht kommen. Man muss halt auch einfach sagen, der ist sehr kräftig für die Division. Das macht halt auch ringerische Finesse hier und da einfach gleich die aus. Ja, das geht, also der kann Dinge auch einfach durchwuchten und ist konditionell sehr, sehr krass. Zu diesem, du musst Decisions, du darfst nicht nur Decisions haben, kann man fairerweise sagen, auch so ein George St. Pierre, den heute viele Leute in der GOAT-Diskussion mit als erstes nennen, der war auch jetzt nicht der Finisher schlechthin. Also ich glaube, langfristig kann das auch verziehen werden, so banal das ist. Du wirst im Hier und Jetzt nicht voll abgefeuert, aber irgendwann raffen die Leute in der Retroperspektive, krass, der hat irgendwie von den letzten 20 Kämpfen 18 gewonnen, so. Ist ja einer der krassesten, der je irgendwie im Weltergewicht aktiv war. So weit sehe ich ihn aber jetzt auch nicht kommen. Also Edwards sah in der ersten Runde, die er gegen ihn gekämpft hat, deutlich besser aus. Auch Usman ist, wie du gesagt hast, jemand, wo ich halt nicht sehe, dass der allzu große Sorge hat, von dem wirklich auf den Boden gebracht zu werden. Und dann ist er, so auch schon gesagt, im Stand einfach besser. Mein erstes Bauchgefühl, ganz gefährlich werden ihm halt Leute, die diese Sorge auf dem Rücken zu landen, auch nicht so ganz krass in sich tragen und dann halt ihre Reichweite ausspielen können. Das traue ich einem gerade genannten Khamzat zu, wenn der mal ein bisschen sagt, okay, Gameplan vom Coach wird vermutlich Sinn machen. Auch so ein Shavkat Rakhmonow. Der ist ein super Grappler, der arbeitet auch mal gerne so ein dünnes Ärmchen unter dein Kinn, wenn du da irgendwie eher unüberlegt zu einem Takedown gehst und ist halt wirklich gut drin, auch seine Reichweite auszuspielen. Also ich glaube nicht, dass Belal irgendwie die Superwaffe im Welterweight ist, aber meine persönliche Meinung, das steckt ja auch in der Frage zu Decision Fightern, ist deutlich weniger kritisch als von den allermeisten Fans auf jeden Fall.
Und auch zu GSP muss man sagen, das möchte ich noch nachreichen, der GSP, der diesen langen Titelrun hatte und vernünftig gekämpft hat und smart gekämpft hat, ist ein anderer GSP als der GSP, der sich zum Titel Herausforderer gemacht hat. Ich meine, ich habe hier seinen Rekord offen und wenn man sieht, Jay Heron durch TKO gefinisht, Dave Strasser per Kimura gefinisht, Frank Trigg durch Rear Naked Choke gefinisht, Sean Sherk K.O. geschlagen, Matt Hughes K.O. geschlagen, Matt Serra K.O. geschlagen. Also in den ersten paar Kämpfen hat der Leute links und rechts gefinisht und wenn es eine Decision war, dann haben die ausgesehen, als wären die irgendwie mit dem Fleischklopfer bearbeitet worden. Also auf dem Weg zum Titelherausforderer hat er teilweise richtig dominante Kämpfe geliefert und die Leute reihenweise gefinisht. Das ist bei Belal überhaupt nicht da und wir wissen alle, wie Dana tickt und wie die UFC tickt. Wenn du wie Khamzat Chimaev 4 Leute hintereinander finisht, bist du sofort in der Diskussion. Ein Leon Edwards, der seit gefühlt 10 Jahren smart kämpft mit einem langen Jab und super smart die Leute auspunktet, hat immer noch keinen Titelkampf. Ne? Also so tickt die UFC, das sind die ungeschriebenen Gesetze. Deswegen, Decision Fighter sind Fighter. Das ist ihr Modus operandi. Darin ist nichts Falsches. Und ein geschultes Auge und ein Fan, der das zu schätzen weiß, der beurteilt es genauso hoch wie jemand, der Leute finisht. Aber so dieses Highlight-Reel, das die UFC will, diese Vermarktbarkeit, diese großen Szenen, dieses Spektakuläre, das fehlt dann eben und das lässt den Weg ein bisschen länger werden.
So sieht's aus. Dirty D, auch einer unserer engsten Fans, Zuschauer, Fans finde ich immer so ein eigenartiges Wort, unsere engagiertesten Zuschauer, hat uns ja diesen seitenlangen Brief geschrieben, fragt, mit welcher Kampfsporttechnik habe ich in der jeweiligen Gewichtsklasse, und das finde ich halt hart, dass er das gewichtsklassenweise unterscheidet, kann man aber hier und da machen, finde ich, die größten Aussichten auf Erfolg? Oder spielt das keine Rolle und ist das ausschließlich vom Kämpfer abhängig? Oder noch vielfältiger, welche Kombination von Kampfsporttechniken ist am erfolgsversprechendsten?
Ja, ich würde mal sagen, die beste Grundlage ist meiner Meinung nach das Ringen. Also Ringer bestimmen auch meistens die Positionen, in denen der Kampf stattfindet, aber das kann man auch nicht in Stein meißeln, denn Mackenzie Dern kämpft zum Beispiel am besten vom Rücken aus, weil die das seit sie 3 Jahre alt ist macht, und so ein Striker wie Adesanya, der setzt auch keine Takedowns ein, weil er das nicht braucht, der ist im Stand einfach Weltklasse. Für mich sind die Kämpfer am besten, die alles gut können. Wir haben von GSP gesprochen, der war immer mein Lieblingskämpfer, weil der konnte ringen, der war gut im Stand, seine Submissions waren top und er hatte einfach diesen Wahnsinns-Fight-IQ und wusste, wann er was machen muss. Aber wenn ich eine Fähigkeit nennen müsste, wenn ich jetzt sage, ich habe 8 Söhne und einer soll MMA-Fighter werden, dann würde ich den zum Ringertraining schicken.
Auf jeden Fall, ja. Ich habe auch natürlich geschrieben, Ring, im Optimalfall Sambo, da baust du schon ein richtiges Ground and Pound mit ein, also Combat Sambo natürlich. Letztendlich musst du natürlich immer ein rundes Game aufbauen, aber Ringer können am allerbesten auch Defizite im Stand einfach ausgleichen. Die haben Erfolge im Stand durch die Takedown-Gefahr, obwohl man sagt, technisch bist du doch eigentlich gar nicht so ein guter Striker und landen plötzlich trotzdem gute Hände, einfach weil Gegner Angst vor dem Takedown haben. Ja. Hat der jetzt wirklich gesagt, welcher Stil in welcher Gewichtsklasse, das finde ich sehr, sehr schwierig. Man kann halt sagen, okay, das Welterweight ist halt super ringerlastig zum Beispiel. Man könnte tendenziell sagen, also weißt du, da kommst du halt als guter Ringer auch einfach immer gegen gute Ringer an. Hab mir mal überlegt, wer da irgendwie die Master, also der irgendwie Master Key wäre, der da die ganzen Ringer knacken würde. Wäre halt jemand, der keine Sorge hat, auf dem Rücken zu landen. Also jemand, der super vom Rücken aus agiert und dann größer ist und seine Reichweite ausspielt. Also keine Ahnung, stell dir halt so einen Charles Oliveira in 1,85, gegebenenfalls 1,90 vor. Ich glaube, der würde wirklich eine ganz schöne Gefahr ausstrahlen, aber das ist halt echt auch ein Wunschkandidat. Also was soll da schon kommen? Ich habe das Gefühl, in schweren Divisionen ist es halt viel seltener der Fall, dass es krasse, krasse Ringer gibt. Aber wenn es die gibt, haben die sogar noch mehr Erfolge als irgendwie bei so einem kleinen, sehr beweglichen Flyweight, das halt viel eher mal so die Hüfte beweglich rausdrehen kann. Also ich habe das Gefühl, umso höher es geht, umso dominanter kann so ein Ringer-Background auch sein. Aber Ringen ist halt immer ein guter Background. Hat ja auch noch gefragt.
Ja.
Hat ja auch noch gefragt, welche Kombination ist die beste von Kampfsporttechniken? Klar sollte man irgendwie immer möglichst eine Form von Striking und von, ich sag mal, Bodenkampf haben. Aber ja, es sehr schwer. Es gibt halt, muss man sagen, Situationen in Kämpfen, wo du entscheiden musst, welchen Stil wendest du jetzt an. Also wenn du jetzt jemanden hast, der einfach einen super Boxen im Infight hat, würde ich dem nicht sagen, geh doch Judo trainieren, wo halt die Entscheidung ist, okay, wenn ich dran bin, greife ich dem nicht. Also dann ja. Box halt natürlich, wenn du, aber an sich, ja, Striking und Grappling halt, was soll man da sagen?
Hundertprozentig. Ich glaube, da könnte man wirklich jetzt 2 Stunden drüber reden, aber wenn man es runterbricht, ist es das. Und ich hoffe, die Frage ist damit zu Genüge beantwortet. Was hast du noch im Gepäck?
Hans Dampf, der MMA-Ultra, schreibt, weil es in letzter Zeit, das hatte ich ja schon angeteasert, in der Community immer wieder Thema war, wie steht ihr zum Umgang der Refs mit Fouls? Sollte man aus eurer Sicht sofort Punkte abziehen, sobald zum Beispiel ein IPOC passiert? Durch erstmalige Ermahnung hat der Kämpfer ja genau genommen mindestens ein Gratis-Foul und verschafft sich damit bereits einen Vorteil. Wären Kämpfer nicht weitaus vorsichtiger und würden ihr Training gegebenenfalls anpassen, wenn man konsequenter bestrafen würde? Oder würde das den Sport eher negativ beeinflussen?
Ich weiß nicht, inwieweit das Training angepasst werden würde. Eher schwierig. Aber das mit dem sofortigen Punkteabziehen bin ich voll dabei. Ja. Ich bin auch bei dieser Weightcut-Sache dabei so gepolt, dass man knallhart bestrafen muss. 20% Abzug ist zu wenig. Hm. Mach 50%, ganz, ganz klare Verhältnisse. Und wenn mehr als 5 Pfund sind, ist der Kampf weg.
Das ist ja nochmal ein anderes Thema.
Also ja, aber ich, die Kernaussage ist, man muss einfach, und da siehst du ja auch, wer sind die guten Referees? Jason Herzog ist so ein Beispiel. Jason Herzog fackelt nicht lange. Ich sag nochmal, diesen Cyborg-Kampf letztens, die zeigt ein illegales Knie, der nimmt die direkt an der Hand, schleift die in die Mitte, zieht einen Punkt ab, da gibt's keine Diskussion. Sagt dir auch knallhart, wenn das nochmal passiert, disqualifiziere ich dich. Und der ist ein Referee, der sehr kompromisslos ist, der Situationen direkt bestraft oder auch dann so ahndet. Wir hatten letztens die Diskussion, dass er einfach die Position dann zurückgibt, dass der benachteiligt ist, seine Position wenigstens wieder bekommt. Und ich finde, auch bei den Eye-Pokes muss das besser geahndet werden, denn du wirst ins Auge gestochen. Theoretisch kann das auch dazu führen, dass du schlechter siehst, dass du verschwommen siehst, das kommt nicht sofort zurück. Dein Rhythmus wird gebrochen, das bringt dich aus der Konzentration. Dann ist es natürlich auch so eine Unsicherheitsgeschichte. Oh, was ist mit meinem Auge? Ist vielleicht irgendwie an der Netzhaut ein Kratzer entstanden oder kann ja eine Netzhautablösung oder so, eine Spätfolge auch davon sein. Das ist eine heikle Geschichte. Ich bin da auch dabei zu sagen, man sollte direkt Punkte abziehen. Denn Fußball ist ein schlechter Vergleich, aber du kannst auch nicht im Fußball sagen, einer grätscht von der Seite rein und ja, es war ja das erste Mal. So, jetzt hat er sich verschätzt, jetzt hat er sich einmal verschätzt, hat die Distanz falsch eingeschätzt, jetzt gibt es ihm keine gelbe Karte.
Doch.
Wenn du von der Seite...
Ja, von der Seite, natürlich, da wird die Härte des Fouls bewertet. Aber es gibt Verwarnungen, mündliche. Hey, noch einmal sowas Kleines und du kriegst die Gelbe im Fußball.
Aber was ist ein Beispiel? Also, da, keine Ahnung, Trikot ziehen gibt ja auch schon Gelb. Also, das ist eine kleine Regel. Im Endeffekt musst du es bestrafen.
Ja, also mein erstes Bauchgefühl bei alle Fouls sofort verwarnen ist trotzdem nein. Also, nicht verwarnen, sondern sofort mit einem Punkt abziehen. Also, zum Beispiel so ein Tieftritt. Der kann einfach passieren. Kacke kann passieren. Mit mir kann man gerne diskutieren, Foul für Foul, lass es doch einfach, warum muss es die allgemeine Regel, wenn ein Foul passiert, dann hast du sofort einen Punktabzug. Also Tieftritt zum Beispiel bin ich vehement, nein, ey.
Okay, wir machen es so.
Ich würde sagen, der Ref muss auch geschult werden, fahrlässiges Verhalten einfach gegebenenfalls zu bewerten. Also du kannst ja auch einfach da einfach reinkloppen und alle angeblichen Bodyshots sind irgendwie gegen die Hüfte und dann dreht sich dein Gegner weg und du hast ihm halt in die Eier getreten. Da kann der Ref auch sagen, ey, du kannst mir nicht erzählen, dass es dir gerade darum ging, den konditionell einzuschränken. Du hast da einfach irgendwie fahrlässig reingekloppt und die war egal, ob du dem den zu Rührei trittst da unten. Dann, okay, will ich selbst da beim ersten Tieftritt von mir aus einen Punkt abgezogen bekommen, wenn es denn so hart bei Airpokes und so weiter, bei Fansgrabs und so gewertet wird. Aber lass mich das Foul für Foul dann bewerten und lass mich fahrlässiges Verhalten halt. Also selbst ein Airpoke, jemand dreht sich doof raus, irgendwie gestriffen, das passiert auch einfach mal im MMA. Und ja, da will
die
ich Regel sagen, ist
halt, man muss die Finger geschlossen halten.
Ja gut, wir haben uns gerade im Clinch, ich hatte dich im Nacken, im Clinch, du hast dich da irgendwie rausgedreht und ich bin da so drüber gefahren.
Okay, da müssen wir, vom klassischen Eye-Poke reden wir, wenn beide in der Auslage stehen und einer hat die Hand die ganze Zeit offen und ins Auge. Wenn es da passiert, habe ich kein Mitleid.
Ich auch nicht, aber daran sehe ich halt, man kann es nicht so einfach sagen. Wenn der Finger im Auge landet, ist dein Punkt weg. Das kann ein Kämpfer entscheiden mit Szenen, wo man sich denkt, ey, Hand aufs Herz, das kann, dann weißt du auch noch, das ist ein Good Guy, irgendwie so ein Wonderboy Thompson ist es passiert, im Clinch irgendwie, wie gesagt, hat drüber gestriffen, hat sich sofort entschuldigt und der Punkt ist weg und der Kampf ist gegebenenfalls entschieden. Das will ich auch nicht sehen. Da brauchen wir halt bessere Refs, so ein Jason Herzog, dem traue ich halt zu, dass du dem sagen kannst, ey, du bewertest das, war das fahrlässig oder war das nicht? Und so müsste es halt im Optimalfall meiner Meinung nach laufen.
Also meine Meinung ist da knallhart, wenn es sich im Stand zuträgt und beide im Stand-up kämpfen und Jon Jones ist so ein Kandidat.
Ja,
in jedem Kampf. In jedem Kampf. Und da muss ich nicht mehr ermahnen. Beim fünften Kampf muss ich nicht mehr ermahnen. Zieh ihm sofort einen Punkt ab. Kämpft immer so. So, und irgendwann fährt er dir durchs Auge. Ist ja ganz, ganz normal. Du kommst ran, du willst die Distanz überbrücken. Er hat diese riesige Reichweite. Du musst irgendwann rankommen und dann fährt er dir ins Auge. Im Stand-up will ich geschlossene Hände. Wenn es im Grip-Fight geht oder im Muay Thai-Clinch, dann ist das eine andere Geschichte. Da brauchst du deine Hände. Eben. Aber wenn ich 1,50 Meter wegstehe in der Kickbox-Distanz, muss ich nicht so stehen.
Bin ich bei dir.
Also da, das ist vielleicht ein Missverständnis gewesen, da würde ich sofort Punkte abziehen. Wenn wir pammeln am Zaun und beim Umgreifen irgendwie fahre ich dir übers Gesicht, dann ist das eine andere Geschichte.
Siehst du,
da kann ich ermahnen.
Genau, wir müssen Foul für Foul dann bewerten, ob der Punkt sofort abgezogen werden muss.
Es ist distanz- und situationsabhängig. Ich würde immer allgemein, würde ich als Faustregel sagen, war ja letztens, ich weiß nicht mehr, welcher Kampf es war, wir hatten einen Kampf, da hat einer den Fansgrab gemacht und Herzog hat unterbrochen, hat beide wieder auf die Knie genommen und hat
Darren Elkins gegen
Connelly. Genau, und hat Darren Elkins die Position zurückgegeben. Wenn es möglich ist, die Situation wiederherzustellen und es ist kein Schaden im körperlichen Sinne entstanden, dann immer das macht Herzog zum Beispiel super, das macht er immer super, aber wenn Schaden entstanden ist, wenn jemanden im Stand-up, jetzt nochmal mein Beispiel, ins Auge gegriffen wird, dann ziehe ich sofort einen Punkt ab. Da ist einfach die Ausgangslage nicht mehr herzustellen und die Regel ist klar. Im Striking sind die Hände geschlossen zu halten. Du hast deine Finger nicht nach oben zu strecken. Und das passiert zu oft. Und es sind Referees dabei. Es war letztens, also wir haben letztens auch drüber gesprochen, da war ein Kampf, da passiert das dreimal in einer Runde. Ja, was kann ich sagen? Jetzt aber wirklich die allerletzte Warnung. Nicht mehr ins Auge stechen hier. Ich habe es dir jetzt dreimal gesagt. Ne? Ein viertes Mal sage ich es dir, ja, vielleicht sage ich es dir noch ein fünftes Mal. Aber wo kommen wir da hin? Dann lacht
Natürlich.
man aus. Also.
Du kennst mich, da bin ich sofort bei dir. Ich wollte nicht sagen, ich bin prinzipiell dagegen, härter zu strafen. Aber wie gesagt, wenn du mich fragst, sollten wir einführen, jedes Foul sofort Punktabzug, sage ich vehement, nein, oh Gott.
Okay.
Passiert manchmal. Kacke passiert.
Ja, klar. Dann haben wir das geklärt.
Sehr schön. AR7VR. Vielleicht soll man das irgendwie aussprechen, aber ich hätte es jetzt einfach
Star
so.
Wars Roboter?
Gut möglich. Du bist mehr im Star Wars-Universum als ich. Fragt jedenfalls, mich würden eure persönlichen Meinungen zu den folgenden MMA-Experten/Podcastern aus den Staaten interessieren. Joe Rogan, Ariel Helwani, der Schmo. Seht ihr eine dieser Personen durchweg kritisch? Wer inspiriert euch am ehesten?
Also Inspiration ist ein gutes Stichwort. Joe Rogan war für mich eine große Inspiration. Ich teile nicht alle seine Ansichten, aber sein Lebensentwurf und sein Mut, Dinge zu versuchen und sein Drive, das hat mich immer sehr motiviert und auch ehrlich gesagt dazu inspiriert, selbst Kommentator zu werden. Ich kann mich erinnern, als ich mein erstes Vorstellungsgespräch hatte, 2010 bei Eurosport, da hatte ich im Auto eine Episode vom Joe Rogan Podcast am Laufen und da hat mich immer sehr angespornt, weil er hat verschiedene Dinge gemacht und hat auch immer gesagt, ey, wenn man was will, muss man rausgehen und man muss Dinge versuchen und man muss nicht nur immer eine Sache machen, man kann mehrere Sachen machen. Also man kann UFC-Kommentator sein und Comedian, man kann aber auch selbst noch Sport machen und sich fit halten. Man kann Podcast haben. Also Joe Rogan war für mich immer eine große Inspiration. Ich habe ihn auch 2010 mal getroffen bei einem UFC-Event. War wirklich ein stabiler Dude, muss man sagen. Manche politischen Ansichten finde ich ein bisschen grenzwertig von ihm. Auch manchmal würde ich mir wünschen, er würde sich vielleicht nicht mit einem Joint hinsetzen. Das schauen ja auch junge Leute und so und würde manchmal so ein paar vier Buchstabenworte weglassen. Aber hey, das ist auch irgendwie eine Form von Echtheit, von Ungefiltertheit. Also ich mag Joe Rogan prinzipiell schon gerne und habe mir viel Energie aus ihm rausgezogen. Ariel ist ein harter Arbeiter. Er ist seit langer Zeit in den Medien aktiv. Für mich tatsächlich ein großartiger Journalist, der viele Dinge vor der UFC veröffentlicht hat. Also ich erinnere mich zum Beispiel damals, als er das Comeback von Brock Lesnar gespoilert hat, bevor es die UFC öffentlich machen konnte. Und Dana White und die UFC waren natürlich fuchsteufelswild und haben ihn dann ausgeschlossen, haben ihn auf diese rote Liste gesetzt. Der kam nie mehr zu einem UFC-Event, der hat keine Zugänge zu UFC-Veranstaltungen, Pressekonferenzen mehr bekommen, war quasi persona non grata. Was trotzdem aber für Ansehen sorgt bei mir, weil er ist ein investigativer Journalist. Klar, seine Art zu moderieren ist manchmal ein bisschen monoton, also der nuschelt so vor sich hin, das ist nicht so begeisternd wie bei Joe Rogan, das reißt einen halt immer mit. Aber Ariel ist halt ein knallharter Journalist und ewig lang im Game, hatte verschiedene Podcasts, hat bei verschiedenen Sendern gearbeitet und auch als ihn die UFC ausgeschlossen hat, hat er immer noch Aufträge bekommen und hat durch qualitativ gute, investigative Arbeit überzeugt. Und er ist auch ein Mann, das mag ich an ihm, der unbequeme Themen anspricht. Das gefällt mir sehr gut an ihm. Beim Schmo, da kann ich mich kurz fassen, also das ist gar nicht mein Ding. Ich finde den super cringe. Ich will aber auch nicht haten, das bin nicht ich. Also wer so eine Reichweite hat, wer so eine Community aufbaut, so eine Bekanntheit hat, der macht sicher einiges richtig und Erfolg kommt meistens nicht von allein. Man muss dafür was tun und deswegen große Props. Mein Fall ist der Typ nicht.
Verstehe ich voll. Der ist halt aber auch kompetenter, als er erstmal scheint. Also hat halt dieses Gimmick, aber der hat eigentlich nur funktioniert, weil er klar dieses Gimmick hatte, aber trotzdem die Fighter recht schnell gemerkt haben, ey, der stellt mir gute Fragen, die interessieren mich, die haben tief, also die haben ja eine wirkliche Basis, der rafft auch, was ich mache, was ich schon jahrelang mache. Der Typ ist im Thema, das muss man ihm halt einfach mal lassen und
Aber
hat halt eine.
deswegen kein Hate, deswegen kein Hate. Ich meine, wenn du diese Zugänge bekommst und wenn du eine Organisation wie die UFC oder lass es Bellator sein oder irgendein Box-Event davon überzeugst, dir Zugänge zu geben und da 25 Minuten Kämpfer one-on-one zu dir hinzusetzen, dann
Eben.
machst du ein paar Dinge richtig. Ich sage mir, ich finde dieses bewusst so blöd reden in einem Interview, das finde ich total cringe. Also du hast da einen Weltklasse-Sportler vor dir, da spreche ich doch jetzt so, wie ich mit dir spreche. Also ich habe in meinem Leben über 100 Interviews geführt, ich habe nie irgendwie meine Stimme verstellt oder mir eine komische Frisur gemacht oder eine grüne Brille aufgesetzt, um irgendwie eine Reaktion zu bekommen. Ich finde, die Reaktion sollte immer durch die Qualität deiner Arbeit kommen.
Ja, also hat halt natürlich mit diesem Gimmick einen Unique Selling Point, das sollte klar sein, den erkennst du halt wieder, der sagt, der fragt eine Frage und du weißt haargenau, das ist der Schmo. Und ich glaube halt schon, und da, wenn du dich kurz ein bisschen empathisch in so einen Fighter reinversetzt, der natürlich auch ernst genommen werden will, ist der auch erstmal auf kritische Blicke und Moment, machst du gerade Witz über mich Gedanken gestoßen, aber die haben halt, der hat sich halt durchgesetzt, weil die schnell gerafft haben, ey, der stellt mir wirklich respektvoll eigentlich, wenn ich mal nur den Worten zuhöre, respektvolle, gute Fragen. Und dementsprechend, ich weiß nicht, ich respektiere den, also der hat halt dieses Gimmick auch self-made aufgebaut und reist halt vor allem auch überall hin. Das musst du auch mal, wenn du den so ein bisschen Erfolg zugegeben. Ich sehe oft die ganzen Interviews und schaue dann die wenigsten, wenn ich dann doch auch ehrlich bin. Aber der ist halt überall am Start und die USA ist groß. Also das ist schon auch ganz klar ein Hustler und ich verstehe voll, warum so dieses erste Bauchgefühl, boah, der nervt mich irgendwie, wie der redet und so ist und wie der sich gibt. Das ist ja ein bisschen so Colby Covington, wie der sich anzieht und so. Aber er ist halt kein Depp, wenn es um die Worte, die aus seinem Mund geht, kommen. Deswegen, ich respektiere den, sag ich dir ehrlich.
Ich habe vor jedem Respekt, der sein Ding macht und das macht, was er liebt. Und es gehört Mut dazu, mit so einer Sache Geld verdienen zu können. Deswegen größte Props, aber ich kann mir kein einziges Interview anhören, weil nach 30 Sekunden nervt mich das so krass. Ich komme nicht über diese erste Grenze weg. Weißt du, das ist so, keine Ahnung, du läufst 100 Meter und ich komme nicht über diese ersten 20 Meter raus. Ich falle da schon aufs Maul so und ich kann nicht mehr aufstehen, weil alles wehtut. Das ist so cringe, weil er so bewusst macht und dann hat er den blöden Anzug an und dann fuchtelt da rum und dann hat er so eine Riesenbrille auf und so. Für mich ist immer. In einem Interview ist mein Ansatz immer, ich will den Menschen erklären, der da sitzt. Es soll um den Menschen gehen. Ich bin nur die Stimme der Leute, die dieser Mensch interessiert. Ich will möglichst unsichtbar sein. Ich will ja eine angenehme Gesprächsatmosphäre haben. Man kann das auch, wenn man dann die eigenen Erfahrungen mit einbringt, persönlich machen und auf eine schöne Schiene ziehen. Aber um mich geht es da nicht. Da geht es um den Mann oder die Frau, die ihm da sitzen. Und beim Schmo ist es halt so, ich kann die ganze Zeit nur an seine Stimme denken, ich kann mich auf nichts anderes konzentrieren.
Verstehe ich. Kennst du Helen Lee? Diese
Ja.
Frau mit diesen riesen Luftballons auf den Brüsten. Das ist seine Frau übrigens. Und die ist ja wohl ernst zu nehmen eigentlich. Und was ich dir dann vielleicht noch, solltest du wirklich sagen, ach komm, wenn Flo mir sagt, der sagt eigentlich gute Sachen, ich gebe dem noch eine Chance ans Herz legen könnte. Ich habe ihn auch eins, zweimal erst gehört. Aber die beiden haben eben auch einen Podcast und da tritt er mit seinem Klarnamen auf. Und da verstellt er nicht seine Stimme und spricht ganz normal mit Fightern. Und irgendwie dieses Schmo ist Teil seines Nachnamens, sagt dann, ich bin der und der Schmo, bla bla. Ich weiß nicht ganz, wie er heißt, kenne den Klarnamen nicht. Schmozone heißt der, glaube ich, der Podcast. Vielleicht auch, eventuell geht es ja anderen Leuten genauso und die sagen, eigentlich bin ich aber so jemand, der eh jedes Interview schaut, vor allem mit meinen Lieblingsfightern. Ist das ja noch ein Tipp, aber gut, es gibt genug Reporter, wenn man den einen nicht ab kann, dann kann man den einen nicht ab. Ich glaube jedenfalls, menschlich ist der eigentlich kein falscher Kerl und den Hustle akzeptiere ich auf jeden Fall. Sollte es interessieren, Ariel Helwani, ja, fuckt mich hier und da auch so ein bisschen ab mit seiner schon auch sehr frechen Art, aber. Ich war hier und da auch schon frech, vor allem als Kind. Keine Ahnung, aber der ist schon sehr provokativ teilweise Leuten gegenüber. Aber der liebt halt den Sport auch hundertprozentig, das muss man auf jeden Fall lassen. Sehr vernetzt, also an diesem The Nose Knows ist ja schon einiges dran. Du hast das die Brock Lesnar Story gehört. Und ich denke mir halt auch, wenn dem so viele Leute Informationen geben, der wird die ja nicht einfach nur alle köstlich bezahlen, dann vertrauen auch viele Leute dem und respektieren die Arbeit. Ich glaube schon, dass der so ein 24-7-Hustler ist und der nicht komplett verkehrt sein kann. Natürlich ist dieses Leaken so ein bisschen fraglich, aber ich denke eigentlich, das ist einer der wenigen im Sport, der schon auch ein bisschen Moral hat. Du sagst, der spricht kritische Themen an, der ist auch mal, der tut auch mal weh und ist nicht nur Ja-Sager. Folglich, ja, davon gibt es wenige Leute, sollte man irgendwie in dem Sport die wenigen dann schätzen. Joe Rogan natürlich super viel erreicht, den Sport mitgeprägt. Davor kann man nur Respekt haben. Ich bin da komplett bei dir, politisch. Redet er für mich voll oft Kacke, aber natürlich ist der inspirierend, sein Werdegang.
Super, guter Typ. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, bei der Beurteilung von Menschen, kein Mensch hat nur gute Seiten.
Eben.
Ich habe mega viele Macken. Es gibt bestimmt Dinge an mir, die manche total blöd finden oder so. Aber man muss trotzdem entscheiden, ist das ein guter Mensch oder ist das kein guter Mensch? Und Joe Rogan ist für mich ein guter Mensch. Also ich glaube, dass er andere Menschen gut behandelt und dass er im Kern seines Herzens eine gute Entscheidung treffen will. Dass er manchmal übers Ziel hinausschießt oder manche Dinge einfach besser nicht ansprechen sollte, weil er es einfach nicht wissen kann. Also das ist halt so ein Ding von ihm auch. Er versucht immer alles zu machen in seinem Podcast. Er weiß alles über Supplements und über Medizin und übers Kämpfen sowieso und über die Politik und wie man eine Pandemie bezwingt und welche Drogen man nehmen soll und wieso Testosteronersatztherapie sinnvoll ist. Das sind einfach zu diffizile Themen, um die so eindimensional zu beleuchten und dann mit Bro Science mit vier Kumpels zu sitzen und
Das
dann
perfekte Begriff, Bro Science.
irgendwie beim Glas Whisky und einem Joint irgendwie darüber zu philosophieren. Also ich sehe halt eine Sache und das ist was, was ich mir auf die Fahne schreiben will. Jeder, der hier zusieht, dem will ich ein verantwortungsvoller Host sein. Bei mir, nicht, dass Joe Rogan das machen würde, aber ich bin sehr, sehr zurückhaltend. Da irgendwelche, keine Ahnung, also wenn es um politische Dinge geht, dann will ich, klar, du hast gesagt, wo irgendwie Diskriminierung anfängt und da endet die Toleranz einfach irgendwann, ne? Aber ich bin jemand, ich lasse zunächst mal jeden her und ich höre mir alles an. Ich versuche immer, ja, vernünftige Urteile zu fällen. Und bei Joe Rogan ist es manchmal so Schnellschüsse, wo ich mir denke, ja, hättest du vielleicht nochmal überlegen können und dann wäre es besser gewesen.
Ja, also natürlich darf der Anspruch auch nicht sein, trotzdem, okay, ich halte mich aus allem zurück. Und dann ist man eben
Nee,
auch so ein
keinesfalls.
leicht gewaschener, gar nichtssagender. Also man muss ja auch nicht jedem es einfach recht machen. Also ich bin auch dafür, irgendwie seine Meinung zu sagen. Und Moral definiert ja auch irgendwie jeder anders. Also keine Ahnung, ich bin, glaube ich, auch, was irgendwie so Worte, du hast jetzt gesagt, dich nervt, wie oft Joe Rogan irgendwie das Wort mit vier Buchstaben sagt, hast dann selbst nicht mal irgendwie als quasi Zitat ausgesprochen. Ich habe einen Satz später gesagt, Helwani fuckt mich ab. Das zum Beispiel nervt mich persönlich gar nicht so sehr, weil, also solange es nicht irgendwie jemand auf Krampf, ich bin der Ghetto-Boy, ich muss jetzt irgendwie auch noch hier besonders hart sprechen, irgendwie redet. Ich finde manchmal harte Worte formulieren halt auch klare Gedanken manchmal am deutlichsten aus und zu sagen, etwas war von mir aus, sage ich es jetzt
Ah,
nicht,
das ist ja
sagt.
in Ordnung, aber mir geht es ehrlich gesagt mehr um solche Sachen, wenn man sagt, Chris Cyborg soll sich ihr männliches Geschlechtsteil abschneiden, um das Gewicht zu
Ja,
schaffen.
das ist halt nur
Leute, das
dumm.
sind Sachen, die sind einfach saudumm, inakzeptabel und das trägt so eine Ignoranz mit sich. Das würde ich mehr hinterfragen. Da würde ich mir einfach mehr Gedanken machen. Vor allem, meine oberste Maxime hier ist, wenn meine Kinder das irgendwann mal hören sollen, dann soll die sich nicht schämen müssen für ihren Papa. Also dann soll der nicht Schlagzeilen machen, dass er das N-Wort verwendet hat oder irgendwie abschätzig gegenüber Frauen geredet hat. Da möchte ich schon drauf achten. Natürlich hab ich eine politische Meinung, haben wir ja schon mehrfach besprochen. Wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Diskriminierung. Dafür steht auch dieses Format. Das äußere ich auch, weil ich das dumm finde und ich bin davon überzeugt, dass es dumm ist. Aber bei solchen Sachen, mei, Joe Rogan ist halt auch so ein Comedian, da verschwimmen manchmal vielleicht auch so ein bisschen die Rollen, da will er witzig sein und findet es nicht so schlimm. Aber das ist ein Unterschied, ob du in einem Podcast sitzt oder ob du diese Kunstfigur, Comedian auf der Bühne bist, das muss man trennen und das schafft er manchmal nicht so.
Auf jeden Fall. Also natürlich habe ich irgendwo auch als dein Podcast-Host auch in deinem Namen ja eine Verantwortung, muss man ja auch so klar sagen. Wenn ich jetzt hier die N-Bomben droppe und irgendwie gegen Schwule hetze, dann ist auch dein Ruf irgendwie angekratzt. Ich denke mir halt, wenn sich jemand irgendwie in gehobenem Deutsch und klar benannt hat das nicht, aber zwischen den Zeilen ist er doch immer ein rassistisches Arschloch irgendwie so ausdrückt, dann ist er ein viel verwerflicher, als wenn ich jetzt gerade Arschloch gesagt habe, aber hier eigentlich glaube ich zumindest die richtigen moralischen Werte vermittle. So gehe ich die Sache halt an. Ich bin bei Sprache, glaube ich, ein bisschen lockerer, als man es vielleicht auch sein sollte, wenn man sich hier im Internet präsentiert.
Alles okay.
Aber ja,
Trotzdem
fuck
ist Joe
mich nicht
Rogan ein
ab.
guter Typ und hat mir tatsächlich sehr viel Motivation gegeben und sehr viel Mut dabei. Ich kann mich erinnern, ich war Beamter auf Lebzeit.
Ja.
Und ich hatte einfach dann die Zeit nicht mehr, meine ganzen nebenberuflichen Projekte zu verfolgen und musste kündigen. Und Joe Rogan hat gesagt, Sicherheit ist ein Gefängnis. mach, was du liebst. Und das waren immer die, ich habe jeden Tag diesen Podcast gehört und der hat mich so befeuert. Und das steht für mich über allem, auch wenn er sich mal daneben benimmt oder mal was Blödes sagt, das ist auch nur ein Mensch, aber der hat mir sehr viel gegeben. Das wollte ich damit nur sagen. Helwani ist natürlich eine polarisierende Figur, weil der ja auch eine Agenda immer ein bisschen verfolgt, wie jeder Journalist natürlich, aber ich habe Respekt vor seinem Arbeitsvolumen. Den einzigen, den ich mir halt nicht geben kann, ist der Schmo, aber hey, nichts als Liebe, ne, nichts als Respekt, der muss ja auch was richtig machen.
So sieht's aus.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Kommen wir zur nächsten Frage von Wertz61, auch jemand, den wir in den Kommentaren immer wieder neu lesen, auch nur Liebe an dich natürlich. Was haltet ihr davon, dass es ein Limit für das Schwergewicht gibt? Ich meine, hätte man das bei den anderen Sportarten auch so gemacht, hätte man nicht, schreibt zum zweiten Mal, hätte mit einem T, Bruder, hätte man nicht Kämpfer wie Sammy Shield oder Valuev gesehen? Und ja, ich weiß, die gibt es wahrscheinlich nur 0,01%, meint er vermutlich, aber trotzdem gibt es die Leute wie Shaq O'Neal, die 2,16 Meter groß sind und richtig massiven und breiten Körper haben. Ich meine, der läuft mit 147 Kilo rum und ist nicht fett und solchen Leuten tut man ja das Kämpfen in der UFC dann verwehren. Ich glaube auch nicht das Argument, das wären keine richtigen Athleten und das würde nur ein langweiliges Rumgeschiebe werden, weil die Pride-Zeit hat ja gezeigt, dass zu schwere Kämpfer keinen Erfolg hatten. Ich denke, es würde dann nur den einen oder anderen 135 bis 145 Kilo Kämpfer geben, was ja ganz interessant wäre. Es gibt ja das Super Heavyweight. Es hat halt in den wenigsten Divisionen eine tatsächliche Division. Da wird mal so ein Freakfight gemacht, okay. Also es gibt auch folglich nicht genug Leute, die so schwer sind, da eine ganze Division draus zu bilden. Also er sagt schon richtig, wenn, dann müsste man sie mit ins Heavyweight packen. Aber es ist halt auch 205 bis 265 Pfund ist schon so eine unglaublich große Range. Und wir haben ja auch Heavyweights, die in Anführungszeichen nur 230, 35 Pfund wiegen. Also ich finde, wenn, dann sollten wir, also müsste man eine Division, damit es fair bleibt, irgendwie nochmal zwischen 205 und, weiß nicht, 240, 45 definieren.
So eine Cruiser-Gewichtsdivision oder sowas.
Ja, und von mir aus dann die richtig schweren Jungs und dann kann auch einer 270, 80 Pfund wiegen. Aber jetzt jemanden, der irgendwie 230 Pfund auf die Waage bringt am Kampftag gegen jemanden, der 280 wiegt, weiß nicht, Mann.
Das Ding ist halt, sein Argument mit Shaq ist gar nicht mal so dumm. Natürlich. Weil Shaq ist tatsächlich ein Riesenkerl und ein krasser Athlet. Ich meine, der hatte bei Boston damals hat er 160 Kilo gewogen, da war es ein bisschen zu viel, aber in seiner Glanzzeit, in Orlando, bei Miami, bei den Lakers, hat er halt mal, wie er sagt, genau das, super, super Beitrag eigentlich, also 145 bis 150 Kilo gewogen und der könnte den Cut einfach nicht schaffen. Das wird er nicht schaffen.
Ja, klar.
Müsste er fast 30 Kilo abnehmen, ne? Und dann ist er irgendwie so eine Hülle seiner selbst. Deswegen, ja, Heavyweight sollte für mich offen sein. Ich bin da tatsächlich auch so ein Befürworter. Ich möchte
205 Pfund ist dann Anfang. Das finde ich auch.
Das ist der einzige Diskussionspunkt. Das ist der einzige Diskussionspunkt. Wo muss das starten? Ich meine, ich bin der Meinung, je mehr Gewichtsklassen es gibt, prinzipiell, desto gerechter kannst du dem einzelnen Athleten werden. Mhm. Ist auch so ein Unding, dass es bei manchen Gewichtsklassen einen Sprung gibt von 185 auf 205 und dann gibt es 125, 135, 145, 155 und dann machst du wieder einen Sprung um 15 Pfund auf 170. Also prinzipiell wäre es mir am liebsten, es gäbe 10er-Sprünge, es gäbe so viele Divisionen wie möglich, damit sich die Kämpfer so nah wie möglich an ihrem normalen Gewicht bewegen und halten könnten, aber ich finde...
Kannst halt sagen, umso leichter die Athleten sind, umso mehr Prozent an Körpergewicht sind das ja. Also 10 Pfund zwischen Federgewicht und Bantamgewicht sind ja quasi
natürlich, aber wie du sagst, von 205 auf 265, das sind ja auch 60 Pfund, das ist ja völlig krank irgendwo. Ja. Ne? Also prinzipiell bin ich erstens dafür, dass jeder kämpfen können sollte und es gibt riesige Menschen, die einfach nicht 120 Kilo schaffen können, ja. Und die sollte man halt nicht ausschließen. Mir ist das wurscht. Mein Kampfsport hat halt immer seine Faszination. Also wenn so ein Puchanowski kämpft oder so oder früher in Japan, riesige Naturgewalten, dann hat das auch seine Faszination. Bigfoot Silver musste immer Gewicht machen. Brock Lesnar musste Gewicht machen. Ich möchte die eigentlich in ihrem Wohlfühlgewicht sehen. Also Brock Lesnar mit 290 Pfund hätte schon seine Faszination gehabt. Aber auch Francis ist teilweise über dem Limit und so. Also denke ich mir, ja, sollte man die nicht ausschließen, hätte schon seine Faszination. Man müsste halt mehr Gewichtsklassen einführen und im Endeffekt, glaube ich, scheitert es dann an dieser Lukrativität. Du willst halt irgendwie das Ganze im Zaum halten und hättest dann so viele Gewichtsklassen, dass es einfach für die Organisation mehr kostet, diese ganzen Gürtel und Gewichtsklassen einzuführen und dass du es nicht mehr so adäquat verkaufen könntest. Deswegen, glaube ich, scheitert es mehr daran. Aber prinzipiell bin ich dafür, dass jeder kämpfen können sollte, egal wie groß, wie schwer, männlich, weiblich. Kampfsport hat immer seine Faszination.
So sieht's aus. Vielen Dank für die Frage, Wertz. Mr. Miyagi, den lese ich, glaube ich, das erste Mal in den Kommentaren, zumindest bewusst, fragt uns, wie läuft eine typische 6- bzw. 8-wöchige Kampfvorbereitung ab? Ist halt nicht genormt, das sollte klar sein.
Ja.
Und letztendlich muss er dann Fighter fragen. Mhm. Aber natürlich, je nach Kämpfer, also ich glaube, es gibt Kämpfer, die gehen ganz wenig auf den Stil des Gegners ein, tatsächlich auch auf Top-Niveau. Die bereiten sich in ihrem Tunnel vor, sagen, solange ich meine Waffen schärfe, läuft das schon. Es gibt natürlich Leute, die super analytisch da dran gehen, die sich halt wirklich auf Stärken des Gegners ganz gezielt die ganze Zeit, die sie eben haben, vorbereiten. Sparring natürlich nicht mehr, umso näher der Kampf gerät in der Regel, aber ob das jetzt jedes Gym so handhabt, weiß man auch nicht. Wann fängt der Weight Cut an? Gibt es auch keine Norm. Gibt Leute, die wollen richtig radikal jetzt einmal, dann aber auch nur Wasser, um halt möglichst sicher zu gehen, wenig Muskelmasse zu verlieren. Gibt auch Leute, die sagen, ich finde das viel vernünftiger, es langfristig anzugehen. Gibt Leute, die sagen, die machen es fast gar nicht. Schwer. Also, was hättest du dazu gesagt?
Ja, Fightcamps sind sehr individuell. Ja. Gewichtsklassenabhängig. Dann machen ja viele Kämpfer echte Pausen zwischen den Kämpfen und müssen am Anfang natürlich erstmal konditionell arbeiten, weil sie eine Zeit lang nichts gemacht haben. Dann gibt es andere, die sind immer im Training, die können sich direkt aufs Handwerk konzentrieren und die Waffen schärfen, wie du es gesagt hast. Was niemand machen sollte, ist in der Woche vor dem Kampf noch versuchen, Lücken zu schließen oder irgendwie hartes Sparring zu machen. Also 2 Wochen vor dem Kampf sollte das alles abgeschlossen sein. Da sollte so ein Peakpoint erreicht sein, so eine Topform. Und da geht es dann nur noch darum zu cruisen, das Niveau zu halten und sich eigentlich nur noch in den Tagen vor dem Kampf darauf zu konzentrieren, das Gewicht zu machen und das Wasser loszuwerden. Aber wie gesagt, das ist sehr individuell. Es gibt Kämpfer, die bleiben zu Hause, fahren jeden Tag zur Familie. Andere, wie Peter Sobotta hat mir das gesagt, tun sich leichter, wenn die weg sind, nicht zu Hause im Gym das Training leiten müssen und sich um andere Sachen privat auch noch kümmern müssen, sondern einfach nur trainieren wollen. Das ist sehr, sehr individuell. Niklas Stolze hatten wir hier im Podcast zu Gast. Der hat jetzt, bevor sein nächstes Camp angetreten ist, erstmal einen Probe-Weight-Cut gemacht. Also hat vor dem Camp erstmal versucht, die 155 Pfund zu schaffen, hat sie geschafft und hat dann sein Camp begonnen. Also da gibt es die verschiedensten Ansätze. Das kann man nicht über einen Kamm scheren, aber was du gesagt hast, ist natürlich richtig. In den letzten Tagen und den letzten 1-2 Wochen bringt es nichts mehr, 10 Sparringsrunden zu machen und sich die Birne weichklopfen zu lassen. Da sollte man tatsächlich nur noch drauf schauen, dass man die Fitness auch ins Oktagon bringt. Aber wie lange das dauert, wann jemand anfängt, das ist kämpferabhängig.
So sieht's aus. Murat0304 schreibt uns: Glaubt ihr, wir können in absehbarer Zeit mal ein UFC-Event in Deutschland genießen?
Safe. Gab es auch schon. Also ich war bei 4 UFC-Events in Deutschland und die kommen mit Sicherheit irgendwann zurück. Das ist eine Frage der Zeit.
Ja, klar kommen die in die Länder. Also aktuell wird ja, jeder hat quasi Bedarf. Wir waren überall ewig nicht mehr. Natürlich geht man erstmal in die Länder, wo es wirklich Aushängeschilder gibt. Haben wir jetzt nicht allzu viele, aber Deutschland ist ein großer Markt. Mein erstes Bauchgefühl sagt, dass es in allzu absehbarer Zeit passiert, eher nein. Aber klar, früher oder später, selbstverständlich. Ich freue mich sehr drauf. What up fragt, der ist auch regelmäßig in den Kommentaren auf jeden Fall am Start. Was wäre euer Traumjob im Umfeld MMA, wenn ihr das nötige Talent hättet? Also ihr als Kämpfer, Trainer, Ernährungscoach, Veranstalter, Kommentator mal ausgenommen, das könnt ihr ja, beziehungsweise machen ja schon 50% des Teams.
Also ich liebe meinen Job, das mal vorneweg. Könnte mir prinzipiell alles vorstellen, auch Kämpfer zu sein. Also ich war ja Wrestler und ich glaube, das ist ja auch eine Frage, die gestellt wurde, so die Zusammenhang Wrestling und MMA, wie man das zusammenbringt, diese beiden Welten. Ich glaube, das ist nicht so weit auseinander. Du musst für beides sehr viel trainieren, du musst für beides körperlich Opfer bringen. Wenn ich jünger wäre, könnte ich mir auch das vorstellen. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich das Leben nehmen, das ich führe, und UFC-Events zu kommentieren, am Montagabend hier mit dir zu quatschen und Videos aufzunehmen und Podcasts. Das ist schon ganz fein. Mach das gerne.
Ja, ich finde YouTuber/ so ein bisschen Reporter von mir aus auch ganz gut. Vollkommen okay, ich bin zufrieden damit. Also Kämpfer sehe ich mich nicht. Ich glaube, dafür habe ich nicht den Mindset. Also ich habe zwar Biss, irgendwie habe ich in allen Kampfsportarten oder in allen Sportarten, das wollte ich eigentlich sagen, bewiesen. Aber du musst mir irgendwie erst eine einschenken, dass ich dir dann auch denke, wehtun zu wollen und zu müssen. Das ist nicht der richtige Mindset, um im Oktagon zu stehen. Da muss man von Anfang an sagen, den mache ich kaputt. Da bin ich nicht. Dafür müssten wir wirklich Streit haben. Das hat man in der Regel nicht. Coach sehe ich mich auch nicht. So viel Ahnung habe ich beim besten Willen nicht vom Sport. Da will ich es dann auch irgendwie selbst ausüben können. Folglich, wenn ich nicht der krasse Fighter werde, werde ich auch nicht der richtige Coach. Ja, weiß nicht. Veranstalter, irgendwie muss man auch ein bisschen Drecksack sein, glaube ich, um ein sehr erfolgreicher Veranstalter zu sein. Natürlich kann man sich jetzt sagen, ich werd der erste Faire, bei mir fühlen sich die Fighter wohl, dafür verdiene ich halt nicht so viel, so einen großen Berg voll Geld, also das sehe ich schon eher, hätte Spaß damit, daran, Matchmaking und so, gerne, aber ja, von den aufgezählten vermutlich am ehesten Ernährungscoach, aber wie gesagt, auch einleitend, du hast es auch gesagt, ich bin zufrieden mit dem, was wir machen, also brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Trotzdem, coole Frage, danke, what up.
Allgemein, also vorher habe ich mal so, das war natürlich nicht falsch verstehen, ich habe gesagt, das ist gar nicht mal so blöd, die Frage, hier ist keine Frage blöd.
Alle cool. Alle
richtig, cool. Richtig gute Fragen. Also auch geht mir halt das Herz auf, wenn ich da sehe, da sind 25 Leute, die sich anscheinend jede Folge anhören, weil die Fragen zielen ja auch auf die Themen ab, die wir immer wieder ansprechen. Also super cool, große Props an euch und an alle, die Fragen gestellt haben.
Ja. Machen wir noch eins, zwei, danach vielleicht noch ein paar Off-Topic-Themen. Wir nehmen schon wieder eine Stunde auf. Wie gesagt, ich habe einen langen Tag, ich stehe morgen wieder um 5 auf und wir haben jetzt ja so 10. Und ich cutte noch das erste Video, also ich komme auf jeden Fall eine Stunde nach Ende dieses Videos auch noch nicht ins Bett. Das kann es eigentlich nicht sein, ich bin heute schon müde. Fabi Serda fragt, was fehlt Volkanovski und Adesanya zur Number One Pound for Pound im Gegensatz zu Usman?
Ich antworte ganz schnell, damit wir noch möglichst viele Fragen durchbekommen. Usmans Siegesserie ist sehr lang und er hat sich zum Finisher entwickelt. Adesanya hat gegen Blachowicz verloren, also da hat so diese Serie so einen kleinen Fleck, auch wenn es eine Gewichtsklasse höher war. Und Volkanovski wurde ja oft nachgesagt, er sei ein Pointfighter, er könne Kämpfe zu selten entscheiden. Und diese Argumente, so stichhaltig oder wenig stichhaltig sie sein mögen, die entkräftet halt so ein Usman, der entsorgt halt Gegner, der finisht sie, hat eine mega Siegesserie. Und ich glaube, Volkanovski ist ähnlich komplett, aber Usman ist einfach definitiver. Seine Siege lassen weniger Zweifel. Wenn du die Holloway-Kämpfe nimmst bei Volkanovski, da kannst du diskutieren. Bei Usman gibt es keine Diskussionsgrundlage. Bei Adesanya ist es so, er hat die eine Niederlage und er hat weniger breite Waffen als Usman. Usman hat einen super Jab, kann gut grappeln, ist ein ausgezeichneter Ringer, physischen Monster in der Gewichtsklasse. Adesanya ist der beste Striker, aber in allen anderen Ebenen gibt es bessere in seiner Gewichtsklasse, so würde ich sagen.
Ja, hat aber auch krasse Namen auf jeden Fall weggeputzt. Viele Argumente auch auf seiner Seite, gleichermaßen Volkanovski. Also wir halten auf jeden Fall fest, beiden fehlt nicht viel, das steht auf jeden Fall fest. Aber komm, ja, wir machen noch ein paar Fragen, wir nehmen uns vor, die nächsten werden kürzer beantwortet.
Ja, super schnell.
Hätten die mehr Likes bekommen, wären sie ja zum Anfang gekommen. Nächster Deutscher bei einem UFC-Event, also er wird natürlich nicht meinen, lass in den Kalender gucken, wann kämpft Nasrat, wann kämpft Abus in seinem Debüt, sondern wer wird der Nächste sein, der es in die UFC schafft. Natürlich muss man sich da auch vor Augen führen, wer hat denn jetzt gerade wo unterschrieben, also zum Beispiel so ein Lom Ali SGF, Hand aufs Herz, dem traue ich zu, ist ein super Junge, aber der ist halt super glücklich bei KSW, sagt, für mich war die klare Entscheidung, UFC oder KSW. Ich hatte das UFC-Angebot, aber da war ich halt gerade verletzt, habe mich dann für KSW entschieden und da ist jetzt mein voller Fokus drauf. Hier schreibe ich erstmal Geschichte und dann mal gucken, was passiert. Aber Polen ist cool. Folglich, der wird es wohl nicht sein. Man muss also so ein bisschen auf Momentum schauen. Soldic ist immer ein Name, der einem da einfällt. Kerem Engizek wird immer diskutiert, schon seit Jahren. Also ich sage, es ist einer von den beiden. Deutschsprachig hätte ich mir auch so einen Maurice Abeli gut vorstellen können. Also jung, gehypt, sieht vielversprechend aus. Das sind eigentlich auch Leute, wo die UFC gerne mal Hand aufs Herz Knebelverträge nimmt, weil die halt noch nicht wirklich viele Argumente auf ihrer Seite haben und die erstmal lange hält. Erstmal so ein 6-Kämpfe-Vertrag, 12-12, viel Spaß bei uns. Dementsprechend, Hand aufs Herz, ich bin zufrieden, dass der nicht da ist. Ich finde es gut. Und es ist nicht die UFC, denn er diskutiert darüber, ob er nochmal, obwohl er unterschrieben hat, einen letzten Kampf bei NFC macht. Das wäre nie Thema, wenn der bei der UFC unterschrieben hätte.
Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen.
Eine Frage von Jonas, der was von dir erklärt haben möchte. Werden nur die nummerierten Events mit vielen Zuschauern ausgetragen oder woran wird das ausgemacht? Bei der Fight Night in London im März gab es ja auch viele Zuschauer.
Ja, das könnte man so sagen. Also diese nummerierten Cards, da geht es um große Titel, da sind große Namen drauf. Hintergrund ist folgender, die nummerierten Cards sind Pay-Per-Views. Also da geht es darum, dass die UFC möglichst viele dieser Events verkaufen will, weil die nur im Bezahlfernsehen laufen. Und große Namen verkaufen viele Tickets, deswegen sind da viele große Namen drauf. Meistens sind auch viele Titelkämpfe drauf. Wir haben jetzt Cards mit 2 und 3 Titelkämpfen erlebt. Und wenn man keinen Titel mehr hat, dann erfindet man einen. Das haben wir ja auch schon gehabt. Also natürlich ziehen große Namen auch viele Menschen an. Deswegen legt man da auch den Fokus in zweiter Linie auf große Hallen. Da will man erstens mal ein großes Ambiente für die Leute im Bezahlfernsehen, um dieses Besondere nochmal hervorzuheben. Und bei diesen großen Namen kann man sich dann auch sicher sein, dass jeder Platz voll ist. Und diese Fight Nights, da geht es ja eigentlich darum so, dass man einen Rahmenvertrag hat mit einem Fernsehsender. Der Fernsehsender verlangt eine gewisse Anzahl an Events, aber der schreibt dir nicht vor, dass da jedes Wochenende Conor McGregor kämpfen muss. Und ich glaube einfach, dass bei 40 Events im Jahr die Möglichkeit nicht da ist, dass du jedes Event ausverkaufst. Und deswegen macht es die UFC momentan auch so, dass man im UFC Apex veranstaltet, dass man keine großen Ausgaben hat, dass man das Risiko nicht hat, ist die Halle voll, ist sie nicht voll, dass man auch mit den Corona-Beschränkungen ist man da natürlich gut umgegangen. Aber so, das ist einmal der prinzipielle Unterschied. Pay-Per-View ist natürlich, wie viele dieser Veranstaltungen kann ich verkaufen? Das ist die Einnahmequelle. Große Namen, große Titel. Die machen natürlich auch die Halle voll. Deswegen nimmst du das Beste aus zwei Welten. Bei den Fight Nights geht es darum, den Fernsehsender glücklich zu machen, jedes Wochenende Programm zu haben. Nicht nur für den Fernsehsender, sondern auch für die Fans. Und da kannst du natürlich nicht diese hochqualitative Schiene fahren, wie mit den nummerierten Events, die immer so in 4 bis 6 Wochen Abstand stattfinden.
Yes. Passt das? Perfekt. Aber man muss auch natürlich sagen, Covid hat die Fight Nights nochmal so klein, wie sie heute kennengelernt haben, gemacht. Die UFC wird auch diesbezüglich in Zukunft auf jeden Fall ein bisschen mehr Gas geben.
Ja. Trotzdem schließe ich nicht aus, so in den letzten Wochen waren so, lass es mich mal so ausdrücken, mittelmäßig besetzte Events und da macht man halt schnell das Apex voll mit so ein paar Luxuszuschauern und strahlt das aus für kleines Geld, weil das ist die eigene Facility, das sind die eigenen Kräfte, die sowieso vor Ort sind. Du musst nicht viel anrichten, nicht viel organisieren. Du hast keinen Vertrag mit irgendeinem Abnehmer, mit irgendeiner Halle oder so. Da kannst du kurzfristig Dinge ändern und hast immer schön dein Output und fast jedes Wochenende Kämpfe.
Vielleicht die Frage zum Abschluss, den größten Namen zumindest. Wir wollen noch ein paar Off-Topic-Themen, da waren ein paar Fragen ganz klar an dich gerichtet, besprechen. Aber letzte Frage vielleicht zum Thema MMA. Der größte Name zieht als letztes. Jan ODW fragt, glaubt ihr, dass Conor nochmal jemanden aus der Top 10 besiegen kann? Und Danielson-15011 fragt sogar, denkt ihr, Conor wird in der UFC nochmal einen Titel holen?
Frage 1 ja, Frage 2 nein.
Ja. Top 10, kann er sicher, wird schwer, aber kann auf jeden Fall. Champ, nee, echt nicht. Aber man muss, wenn man ein richtiger Conor-Fan ist und sich das so die Argumente auf die Seite zieht, wie es nur geht, muss man sich vielleicht auch vor Augen führen, der ist gerade richtig schwer und er sah nie besser aus. Diesen Kampf im Lightweight hat er ja bestritten, als er vom Weltergewicht wieder runtergecuttet ist. War ja irgendwie auch eine Zeit lang nur am Aufbauen für den Nate Diaz-Kampf und ist dann halt mit dieser Welterweight-Power zurück ins Lightweight gegangen. Also dieser Kampf gegen Alvarez, da hat ja jede Linke den auf den Arsch gesetzt. Da hat er ja eine Power generiert und eine Striking-Klinik hingelegt, die man so nicht hätte erwarten können. Ich glaube schon, also er hat den Titel ja eh nie verteidigt, aber diese Power hätte er einen Kampf später schon nicht mehr gehabt, denke ich, in der krassen Form.
Ja, ich weiß nicht. Also
ich glaube auch nicht dran, dass der wirklich noch allzu viel reißt.
Dass der ein paar gute Kämpfe macht, das schließe ich nicht aus. Das ist ein toller Fighter, aber ich hätte prinzipiell schon mal ein Problem damit, wenn er einen Titelkampf bekommen würde.
Ja, sowieso.
Also das ist ja eine Farce. Also wir wissen alle, das Geld regiert die Welt und es ist auch das größte Ding hier in dem Business, aber wie kann man das verargumentieren? Also das ist doch absurd. Und dass er im Weltergewicht einen Titel gewinnt.
Nein, das niemals. Aber wenn er jetzt sagt, okay, die UFC sagt mir, nein, du bist ein Lightweight, Usman ist zu schlimm für dich, zu hart für dich, du gehst ins Lightweight und da über sich über ein paar Wochen und Monate darauf vorbereitet, dann aber nicht so ein, also wirklich vorbereitet und die Power von der letzten Kraftsportzeit wirklich mit ins Lightweight nehmen könnte. So war es ja im Titelkampf ums Lightweight letztendlich. Ich glaube, ja, dann könnte er wirklich mal wieder diese Knockout-Power, die man im Federgewicht von ihm gesehen hat, die man im Titelkampf gegen Eddie Alvarez gesehen hat, gegebenenfalls könnte man die nochmal einmal durchblitzen lassen. Aber ich glaube nicht, dass er den Cut wirklich gesund übersteht. Dafür trinkt er auch viel zu viel. Also ich glaube wirklich, so sein Lifestyle macht was auch mit deinem Körper. Der ist ja auf jedem Bild und auf jedem Insta-Video mit irgendeinem Cocktail oder einem Whiskyglas in der Hand. Ich glaube wirklich, dass der Mann viel trinkt. Ich glaube, das ist kein Image mehr. Das habe ich mir am Anfang nämlich ein bisschen ausgemalt. Verkauft jetzt Whisky, deswegen inszeniert er sich ein bisschen auch als der Typ, der immer ein Whiskyglas irgendwie am Abend nochmal wegschlürft. Aber ich glaube wirklich, dass der viel trinkt und echt viel Party macht und irgendwie hängt in Dubai und eröffnet halt Pubs. Ich glaube nicht mehr dran, dass der irgendwie Top-Leute.
Der wird sicher noch was Unterhaltsames liefern. Klar. Und das wünsche ich ihm auch, da bin ich Gönner. Aber der hat 2016 zum letzten Mal im Leichtgewicht gewonnen und er wird in diesem Jahr 34. Also, dass da noch ein Titelrun kommt, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich auch.
Aber ich wünsche ihm alles Gute und er hat natürlich die Fähigkeiten, um Top-10-Fighter zu schlagen.
Natürlich. Muss aber stilistisch auch wieder passen. Also nein, jeder kann auch einfach mal sauber am Kinn getroffen werden, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, so ein Tsarukian, der den halt zu Boden ringen wird und da ein Monster ist. Ich glaube auch so ein Gillespie oder so. Das ist wirklich ein scheiß Matchup für Conor McGregor. Naja. Ich freue mich natürlich auf den Kampf, als ob ich nicht aufgeregt einschalte, wenn der das nächste Mal im Oktagon steht. Und ich würde mich auch freuen, zugegeben, wenn der nochmal, keine Ahnung, wen weghaut. Jedenfalls jemanden, wo man echt sagt, ey, der war sportlich sehr relevant.
Für den Sport wäre es super.
Ja.
Der macht Hallen voll, der sorgt medial für Furore. Conor McGregor ist gut für den Sport, außer er schmeißt Sackkarren oder haut irgendwelche Rentner oder so oder macht die Polizei irgendwie Kirre mit seinem Cabrio. Aber ansonsten ist er gut für den Sport.
So sieht's aus. Hätten wir es damit beendet, danke auch an euch beide für die Frage. Würden, wie gesagt, noch ein, zwei Off-Topic-Themen besprechen. Worin besteht für einen Kampfsportfachmann die Faszination an der WWE, fragt Tom Tiger. Ich bin weder Kampfsportfachmann, noch habe ich Interesse an der WWE. Faszination an der WWE, ja gut, ist ja das Gleiche. Ist ganz klar an dich gerichtet, Sebastian.
Also heute ist Montag, der 2.5. Ich komme von einer WWE Live-Veranstaltung. Also gestern am 1.5. hatten wir 6.000 Zuschauer in Leipzig und das war magisch. WWE ist ein großer Teil meines Lebens und man muss grundsätzlich mal unterscheiden, also MMA ist Sport, MMA ist Kampfsport, Wrestling ist Sports Entertainment. Das ist natürlich eine hohe sportliche Leistung, aber natürlich auch ein Entertainment-Faktor, in den man sich prinzipiell mal reinfallen lassen können muss. Ich vergleiche das mit einem Film oder mit irgendwelchen Ritterfestspielen oder so einer Stuntshow. Da weiß man auch, der fällt jetzt vom Pferd, weil der so tut, als würde er getroffen werden, aber der fällt halt trotzdem von dem Pferd. Oder bei Bruce Willis, wenn du dir Die Hard ansiehst, dann weißt du, der gewinnt am Ende, der ist der Gute, auch wenn 35 Leute auf den schießen und der Kampfjet irgendwie eine Rakete auf den schießt, der wird am Ende das Ding safe nach Hause fahren. Aber man muss sich da reinfallen lassen können. Wenn du da vorher schon überlegst, ah, was macht denn der David Copperfield dafür Tricks, damit der die Frau in zwei Hälften sägt, so hast du keinen Spaß an der Sache. Also du musst dich in diese Welt reinfallen lassen können. Wer das nicht kann, für den wird das auch nie was sein. Aber es ist eine wundervolle Welt, in der man viele positiv verrückte Menschen trifft. Ich habe selbst gewrestelt, ich habe Ringe aufgebaut, ich bin von Stadt zu Stadt gefahren, habe in Österreich, Deutschland, in der Schweiz Wrestler, Ringrichter, Promoter kennengelernt. Und das ist ein Business, das sehr viele Ähnlichkeiten zum MMA hat. Das ist irgendwie so eine liebenswerte Freakshow. Alle fangen klein an, machen es für umsonst, haben nichts und versuchen irgendwie groß rauszukommen, weil sie es mit viel Herz machen und viel Leidenschaft. Und ich bin mir auch sicher, dass sehr viele UFC-Stars, wie zum Beispiel so ein Israel Adesanya, das ist so ein farbenfroher Typ, oder wir haben ja Boxer wie Tyson Fury oder Floyd Mayweather schon bei WWE gesehen, das Zeug hätten, um da groß rauszukommen. Also warum sind denn die so beliebt? Warum ist ein Conor McGregor so beliebt? Warum ist der faszinierend? Weil das ein Entertainer ist, weil das ein Showman ist, weil er die Klappe aufreißt, weil er einen Anzug anhat und eine Sonnenbrille und mit der Whiskyflasche kommt. Der Typ ist ja ein laufender Hollywood-Charakter. Und das macht ihn faszinierend, das verkauft Tickets und das ist nicht nur Sport, das ist auch Entertainment. Also da gibt es schon sehr, sehr viele Parallelen und Wrestling, unterschätzt es mal nicht, ist ganz, 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 ganz hart. Also ich kenne Leute, die 220 Matches im Jahr machen, jeden Tag im Gym stehen und wenn sie nicht im Gym stehen oder im Ring stehen, irgendwie in einem Flieger und einem Bus unterwegs sind, obwohl sie 2 Meter groß sind und 120 Kilo schwer. Das ist großer Respekt, den ich vor den Leuten habe. Ich habe schon wieder sehr viel erzählt, aber ich glaube, das hat so ein bisschen meine Faszination zusammengefasst. Ich habe zum ersten Mal, als ich 9 Jahre alt war, Wrestling gesehen. Wir waren damals im Urlaub mit meinen Eltern, 1990, und wir hatten zu Hause so 4 Kanäle und der 4. hat schon gerauscht, den hast du nicht mehr so richtig reinbekommen. Und dann waren wir so im Urlaub und hatten Satellitenfernsehen und wir hatten 200 Kanäle. Und wir zappen da so durch und dann sehen wir halt die Hart Foundation gegen Demolition und ich denke mir so, heiliger Bimmer, was ist das denn bitte? So, das war wie ein reales Comic, das waren Superhelden, aber Bret Hart wie Sonnenbrille, gegelte Haare, braun gebrannt mit seinem Lederjacken-Outfit und seiner coolen Sonnenbrille, die immer an Kinder verschenkt hat. Also der klassische Good Guy gegen die Bad Guys, die hatten bemalte Gesichter und so dunkle Outfits und waren übelst muskelbepackt und haben fiese Tricks angewandt. Das hat mich so reingezogen. Wir haben uns ab dem 2. Tag nachts jedes Mal rausgeschlichen. Ich war 9 Jahre alt, ich habe mir einen Wecker gestellt, um 10 rauszuschleichen oder um 11, wenn meine Eltern geschlafen haben, um mir Wrestling anzuschauen. Ey, das hat mich nie wieder losgelassen. Das ist so, es ist wie ein Comic, es ist wie ein Film, es ist trotzdem irgendwie Sport, da ist Entertainment dabei, es ist nicht wie beim Fußball, wo jeder dasselbe sagt, sondern der eine haut auf den Putz und ist der Good Guy, der andere reißt die fiesen Sprüche, das sind Charaktere, das ist eine bunte Welt und ja, es hat mich nie mehr losgelassen. Und hey, Wrestling hat mir, ich wohne in einem Haus, das habe ich mit Wrestling bezahlt. Ich fahre mein Auto, das habe ich mit Wrestling bezahlt. Meine Kinder kaufe ich Spielsachen, weil ich 52 Wochen im Jahr Wrestling kommentiere. Und es gibt mehr Ähnlichkeiten mit MMA, als man glaubt. Also ja, lange Rede, langer Sinn tatsächlich. Könnte noch mehr erzählen, aber you get it. Also Wrestling ist mein Ding und so mein Herz ist so abgesehen von Familie und Freunden so zweigeteilt. Eine Hälfte ist Kampfsport, andere Hälfte ist WWE/Wrestling.
Weißt du Bescheid, Tom Tiger? Matti Bassaleinen, keine Ahnung, so hätte ich es jetzt mal versucht zu betonen, fragt, was ist eure Origin-Story? Woher kennt ihr euch? Wann und wie habt ihr euch entschieden, die Championship Rounds zu starten und wie ist eure Arbeitsverteilung?
Flo macht die Arbeit, ich rede dumm daher.
Ja, Arbeitsverteilung ist Hand aufs Herz. Ich produziere die Videos, ich denke mich irgendwie, habe das zu Beginn technisch so ein bisschen aufgebaut. Wie haben wir uns kennengelernt? Ja, keine Ahnung. Irgendwie MMA-Heads finden zueinander. Tatsächlich
über das Internet. Ich glaube, es war über diesen Discord-Channel.
Genau, den können wir gerne mal verlinken.
Genau.
Man muss vielleicht sagen, die Story beginnt damit, dass ich schon einen Podcast hatte mit meinem Kumpel Jan, der tatsächlich hier mal kurz eingesprungen ist. Wir haben auch einmal die Woche aufgenommen. Review, Preview und News in einer Folge. War immer so 1,5 Stunden, haben wir einfach zusammengeklatscht und folglich über jeden Kampf, keine Ahnung, 5 Minuten gequatscht, nicht allzu lange. Aber das auch schon so 1,5, 2 Jahre gemacht. Zu der Zeit, mit der Zeit hat sich abgezeichnet, dass Jan das irgendwie mehr stresst. Dann muss ich ja auch mich immer mit News beschäftigen und mich ein bisschen vorbereiten und so. Und ihn hat es ein bisschen aufgerieben, keine Ahnung, ein bisschen gestresst mit der Zeit. Man muss vielleicht auch fairerweise, um das nochmal ins rechte Licht zu rücken, sagen, dass das alles auch mit einem Scherz begann. Wir sind halt gute Kumpels, beide vor MMA begeistert und wir quatschen halt einfach immer über MMA. Ich habe irgendwann mal so unseren WhatsApp-Verlauf so ein bisschen durchgescrollt und habe einfach gesehen, wir quatschen seit Tagen über nichts anderes. So, da war kein, wie geht's dir, was macht dein Bruder, wie läuft's in der Schule oder im Studium, nur MMA. Und habe ihm irgendwann mal so scherzend geschrieben, ey, ich glaube, wir brauchen einen Podcast oder sowas. Und es war halt wirklich nur ein Scherz. Und er antwortet, ey, ich wäre sofort dabei. Und dann war halt der Gedanke da und wir haben es einfach von heute auf morgen gemacht. Ich habe mir so ein Aufnahmegerät gekauft und haben halt drauf losgequatscht. Folglich ist das auch zu entschuldigen, dass der mit der Zeit gemerkt hat, boah, krass, ja, voll Arbeit. Ich dachte, wir plaudern hier nur locker. Und es hat sich dann halt irgendwie perfekt getroffen. Wir waren in der Discord-Gruppe. Ich war zu der Zeit relativ aktiv. Ist inzwischen Hand aufs Herz nicht mehr so richtig so. Lese ab und an noch so ein bisschen was, nimm mir auch, kommt gerne rein, ne? umso mehr Leute da sind, umso cooler werden die Gespräche. Ich nehme mir auch vor, mal wieder ein bisschen mehr mitzubekommen aus der Gruppe. Und du hattest, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Thema ging, aber du hast irgendeinen Spruch gebracht, so, du hast einen Tweet da reingepostet, was sagt ihr dazu? Irgendwas schmeckt wie ein schimmeliges Thunfisch-Sandwich von der Tankstelle. Und mein Kommentar war eigentlich nur, Hände hoch, wer schon Erfahrung mit schimmeligen Thunfisch-Sandwichs von der Tankstelle hatte, dachte mir so, ja, wie soll das denn schmecken? Aber gut, ich stelle es mir nicht lecker vor. So kamen wir irgendwie ins Gespräch. Ja. Und dann hattest du mich gefragt, weil du gleichermaßen die Hackmanns MMA-Show gestartet hattest und fortlaufend die Gäste gewechselt hast und dich das ein bisschen gestresst hast, weil ne, Flexibilität und jedes Mal sich einen suchen und dann sagt er doch ab.
Ja, ich habe über 100 Ausgaben alleine gemacht.
Ja, so krass. Also wirklich. Ich hatte zu der Zeit den Podcast nämlich auf dem Schirm. So war es nämlich auch so. Genau, ich habe den erst neuerdings wirklich relativ genau um diesen Zeitpunkt von deinem Beitrag in dieser Gruppe, habe ich ihn kennengelernt oder entdeckt. Aber da hattest du gerade Sommerpause. Und ich hatte dich noch gefragt, wann geht es denn weiter? Geht es da weiter? Und so hattest du mich plötzlich gefragt, hast du auch einen Podcast? Wie wäre es denn mal, wenn du Gast bist?
Ja.
Lief gut. Dann hattest du mich gefragt, oder mir gesagt, ey, ich suche eigentlich schon lange einen festen Partner. Ich habe im Hinterkopf, ja krass, Jan ist eh die ganze Zeit gestresst und wir haben uns in den Haaren wegen dem Hobby, ist doch auch schwachsinnig. Aber jetzt habe ich hier das ganze Equipment sitzen und spreche hier in 400-Euro-Mikrofon und so. Kann ja auch nicht umsonst gewesen sein, ey, ich will das weitermachen. Dann war es halt perfekt. Ich habe auch tatsächlich bei Jan kurz ihn gefragt, Hand aufs Herz, würde dich das kränken? Aber er sagt auch, nee, ich glaube, es wäre eine Erleichterung. Mach das, gute Chance, frag doch einfach mal. Und ab dem Zeitpunkt saß ich dir im Nacken, muss ich auch sagen. Habe ich dir gesagt, hey, wenn wir das machen, dann auf Augenhöhe. Und habe auch gleichermaßen zu YouTube gedrängt, muss man so sagen.
100%.
Ich habe gesagt, wir müssen auf YouTube, da sind mehr Chancen. Du weißt doch selbst, bei Spotify verdient man nichts. Bekommen nur die Bubble mit und wird immer die Bubble bleiben. Ja, folglich habe ich mich auch reingefuchst, wie können wir das auf die Beine stellen. Beziehungsweise hatte halt schon den anderen Podcast, den wir aber bei mir einfach im Wohnzimmer und in der Küche aufgenommen haben. Mich kurz hier mit ja, Zoom und so einem Kram und so einem Layout beschäftigt und plötzlich waren wir auf YouTube, nachdem ich dich, wie gesagt, lang genug genervt hatte. Ich hoffe, ja. Du bereust es bis heute nicht.
Nee, überhaupt nicht. Also die Reaktionen zeigen ja auch, dass das Menschen Spaß macht. Will mich da auch noch weiter reinfuchsen, mir fehlt halt einfach die Zeit. Also ich habe 5 oder 6 Auftraggeber, ich habe 2 Kinder und bin heute angekommen aus Leipzig, fahre morgen wieder nach München, um eine Sendung aufzunehmen. Aber ich versuche hier Expertise reinzubringen, mich gut vorzubereiten. Wenn ich im Zug sitze, recherchiere ich immer Zahlen, Fakten, Geschichten, um ja das Ganze lebhafter zu machen, versuche da mein Wissen einzubringen und das, was ich so die letzten 25 Jahre an Veranstaltungen geschaut habe. Und gute Laune ist auch immer wichtig. Mir macht das Spaß. Für mich das nicht Arbeit. Ich mache das gerne am Montagabend einfach über MMA zu quatschen und so. Denn zu viele Leute hat ja keiner im Bekanntenkreis, die MMA begeistert sind. Also wen habt ihr, mit dem ihr über jede UFC Fight Night von Prelim, erster Kampf bis Main Event sprechen könnten. Also da ist Flo bei mir der Einzige in der expliziten Fassung und Form. Deswegen, ja, macht einfach auch mega Bock. Und die Kommentare, die da kommen, die sind für mich auch tatsächlich so eine Hauptmotivation. Ich merke einfach, das wächst, das wird immer mehr. Abos könnten noch ein bisschen mehr sein, aber das kommt auch noch. Und ja, let's go.
Ja, Mann, wir wissen, also das ist wirklich, du sagst es perfekt, das macht die Sache es irgendwie wert. Wir wissen oder wir merken, dass Leute es wertschätzen. Dementsprechend nur Liebe auch für euch, erneut an alle Fragensteller. Ja, komm, jetzt haben wir die Off-Topic-Ecke aufgemacht. Für mich ist die Frage ganz, ganz eigenartig, aber Jonas will wissen, ich würde gerne mehr über das Privatleben von Florian erfahren. Also was Florian beruflich macht, wie er zum MMA-Sport kam und ob er selber einen Sport-Event aktiv ausübt, etc. Über Sebastian weiß man deutlich mehr. Ja, für mich eigenartig, wir quatschen ja nur über MMA, warum man jetzt Interesse an meinem Privatleben hat, aber irgendwo verstehe ich es auch. Ne? Es gibt wirklich Leute, die hören mir mehrere Tage, mehrere Abende in der Woche zu.
Ich spreche mit dir mehr als mit der Lebensgefährtin oder dem Lebensgefährten wahrscheinlich.
Ja.
Oder hören wenigstens mehr zu.
Ja, trotzdem, für mich ist es eigenartig, dass man so Interesse jetzt an meinem Privatleben hat. Aber gut, ich verstehe es, wie gesagt, eigentlich. Ich habe einen Studiengang abgeschlossen, der sich Ökotrophologie schimpft, beziehungsweise der Fachbereich, der dazu gehört. Man könnte letztendlich sagen, es ist ein Studiengang, der breit gefächert auf unterschiedlichste Tätigkeiten der Lebensmittelbranche vorbereitet. Also habe mich für Essen als Fachbereich quasi entschieden, denn Essen mag jeder. Ja, war in einer Phase, in der ich mich auch ein bisschen recht aktiv mit Ernährung beschäftigt habe. Wusste, langsam musste ich mal entscheiden, irgendwie geschaut, kann man Essen studieren und gefunden, oh ja, kann man. Und es hat einfach gemacht. War eine gute Entscheidung, wie gesagt, die Berufsfelder sind breit gefächert. Ja, ich fände es jetzt auch keinen Weltuntergang, wenn irgendwie jemand rausfindet und ich sag mal, liegt, wo ich arbeite, aber würde ich, erstes Bauchgefühl sagt, muss vielleicht nicht sein. Ich hoffe, das verstehst du, Jonas. Ich habe was in der Richtung dann auch gemacht. Gibt ja Leute, die lernen A und üben dann plötzlich B aus. So war es bei mir nicht. Also ich bin in der Lebensmittelbranche, könnte man einfach sagen, zum MMA-Sport gekommen. Haben wir tatsächlich mal in der Folge besprochen, bin ich über Boxbegeisterung, so sage ich einfach mal, entstanden und ob ich selbst aktiv Sport ausübe. Boah, ich müsste fast Nein antworten. Ich bin im Gym angemeldet, im Transformer Sport, kommt alle, wenn ihr aus der Region Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Rüsselsheim, Hanau kommt, vorbei. Tyrone's Gym, Enrico Kills Gym, gut, dem werdet ihr, wenn ihr keine Profis seid, natürlich nicht über den Weg laufen oder den nur mal kurz in der Umkleide sehen, aber gutes Gym, gute Trainer, macht auf jeden Fall Spaß, gibt Muay Thai, Boxen und BJJ. Hab mit Boxen mal angefangen, so 2014 rum, das so rund 2 Jahre ausgeübt, dann BJJ entdeckt im gleichen Gym. Hier, als ich in die Heimat wieder kam, ich komme aus der Region, wieder ein Gym gesucht, aber Hand aufs Herz, ich bin immer wieder erleichtert, wenn die Coaches noch meinen Namen kennen. Also ich komme leider Gottes nicht zum Training, aber ja, ich gehe manchmal alle Schaltjahre mal zum Muay Thai und das Schaltjahr da drauf dann zum BJJ-Training. Abschließende Frage, wieder von What Up. Interessiert ihr euch auch noch für Sportarten abseits vom Kampfsport und wenn ja, welche?
Ich habe in meiner Jugend Basketball und Fußball gespielt. Fußball über 10 Jahre lang sogar. Basketball auch in der Schulmannschaft. Ich habe einfach zu spät angefangen, so mit der Ecke Kampfsport beziehungsweise Wrestling. Also im Wrestling glaube ich tatsächlich, wenn ich 5 Jahre eher dran gewesen wäre, ich war da schon 27, 28, hatte dann Connections nach Japan, nach Mexiko, hätte da wirklich für einigermaßen renommierte Ligen antreten können und Erfahrungen sammeln können, war aber einfach zu spät dran, habe mir dann 2x das Kreuzband gerissen, dann sind dann nochmal 1,5 Jahre draufgegangen, war ich ein bisschen spät dran, aber hey, man muss alles positiv sehen, durch das Scheitern dieses Plans und durch die Sache, dass diese Tür zugeflogen ist, ist eine andere aufgegangen und ja, ich liebe mein Leben und Sport ist immer ein Teil von meinem Leben gewesen. Also ich glaube, der Sport, den ich am längsten mache, ist einfach allgemein Fitnesstraining. Also ich habe angefangen, so Anfang 20 mit Gewichten zu trainieren, bin jetzt Anfang 40 und das hält mich fit. Das, ja, würde ich jedem ans Herz legen. Krafttraining, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr unterschätzt. Und natürlich, ja, Jiu-Jitsu. Ich habe jetzt einen Keller umgebaut. Corona hat alles zerstört, also sämtlichen Fortschritt, sämtliches regelmäßige Training. Aber ich habe jetzt mittlerweile schon 3 Trainingspartner. Am Donnerstag ist die nächste Einheit. Und Jiu-Jitsu und Grappling allgemein natürlich auch so eine Liebe von mir. Ich habe auch noch 10 Jahre im Knast gearbeitet tatsächlich. An der JVA war ich Beamter und wir haben da regelmäßig Selbstverteidigungstraining betrieben, also Jiu-Jitsu gemacht, auch traditionelles Jiu-Jitsu, ja, verschiedene Boxtechniken und so weiter geübt. Das habe ich auch 10 Jahre lang gemacht. Deswegen glaube ich, habe ich einen relativ breiten Einblick an A, Kampfsporttechniken und B, Dingen, die im Kampfsport funktionieren oder einfach zu funky sind, um es dann in einem richtigen Kampf, wo es um was geht, dann anzuwenden. Und ja, das ist so mein sportlicher Werdegang.
Aber verfolgst du neben WWE und Kampfsport noch irgendeine Sportart, so als reiner Fan?
Boah, das ist ganz, ganz schwierig. Also nur oberflächlich. Mhm. Ab und zu schaue ich ein Basketballspiel, wenn Deutschland bei der WM spielt oder wenn irgendwie ein cooles Champions-League-Spiel auf der Zone läuft, dann schaue ich mir das schon mal an, so eine Halbzeit lang. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist das einfach so drin, ich merke einfach, sobald irgendwie MMA läuft oder irgendein Wrestling-Match, ich hole einen Zettel raus oder nehme mein iPad und fange an, Dinge zu notieren. Also ich habe wirklich tausende Seiten auf meinem Rechner an Notizen, an Zahlen, an Fakten, an Statistiken. Das vereinnahmt mich so und das macht mir auch so viel Spaß. Also ich habe am Samstag, als ich in Leipzig angekommen bin bei dem WWE Live Event, wir hatten ein Produktionsmeeting und ich komme halt in mein Hotel und ich schaue von 10 bis um 1 Prelims und mache mir zu jedem Kampf Notizen und ich stehe am anderen Tag auf und schaue morgens vor Treffpunkt an der Halle, war glaube ich 12 oder 1 Uhr oder so, und ich schaue im Vormittag noch den Rest der Card. Also, und dann gehe ich zu meiner Arbeit, die ja auch meine Arbeit ist, aber auch irgendwie mein Hobby, und das geht so ineinander über. Also ich fühle mich sehr privilegiert. Ich glaube, ich bin da ein sehr gesegneter Mensch, der da auch sehr dankbar für ist, dass er seine Hobbys zu den Berufen machen konnte. Weiß das sehr zu schätzen, weiß auch die Unterstützung von Zuschauern, von Zuhörern, von Beobachtern sehr zu schätzen und fühle mich da sehr glücklich, ja.
Ja, ich bin auch, also ich bin generell recht sportinteressiert, auch nicht an allem. Basketball interessiert mich irgendwie nicht so sehr. American Football kommt hier auch immer mehr an, auch noch nie reingefunden. Für mich war Fußball halt immer irgendwie die Liebe, die ist halt Kicken. Ein Bolzplatz gibt es irgendwie an jeder Ecke, jeder Kumpel spielt Fußball, du zockst halt mit und guckst dann halt auch irgendwie den Profis zu. Braucht das Gefühl, vermutlich erlebt es irgendwie jede Generation selbst so, aber ich hatte das Gefühl, ich hatte auch einen super Jahrgang. Ich bin 93 geboren, um irgendwie in Fußball reinzukommen. Gab irgendwie schillernde Figuren, so ein Ronaldinho, so ein Ronaldo, es war halt irgendwie krass. Ja, aber Fußball, keine Ahnung. Also ich war jemand, der sich auch voll analytisch in den Sport reinversetzt hat. Also ich war immer auch so ein Taktikfuchs und habe auch gemerkt, keine Ahnung, du guckst halt irgendwie mit Freunden Fußball und sagst irgendwann, krass, wie die Sechser irgendwie immer einrückt, wenn der Rechtsverteidiger kommt. Ich glaube, das wird noch vielversprechend sein, findest du auch. Und der sagt, hä, ich habe gesehen, wie der Stürmer geschossen hat, so, und diesen einen Kopfball wahrgenommen. Meine eigentlich, ich habe schon ein bisschen Ahnung von Fußball, aber es funktioniert halt letztendlich immer über Typen irgendwie und über Menschen. Und ich merke, ich verliere voll den Bezug irgendwie zu Fußballern. Also es wird halt irgendwie immer mehr so, ja, so dievenartig. Also ich war halt irgendwie immer zum Beispiel jemand, der so hart ackernde Mittelfeldspieler, die aber auch irgendwie Spielaufbau-Geschick hatten, voll abgefeiert haben. So einen, der sich so richtig aufopfert, aber halt auch aus dem Ball kann. Nicht nur so einen, der umgrätscht, sondern alles macht. Einfach, mir fällt nicht einer im Weltfußball ein, wirklich. Gibt es irgendwie nicht mehr. Und ja, weiß nicht, also ich glaube halt, man als Kind schafft man es halt auch viel mehr zu so einem 23-, 24-Jähriger irgendwie so heraufzuschauen und zu sagen, was ein Idol, was ein krasser Fußballer. Heutzutage denke ich mir, der ist jünger als ich und irgendwie ein versnobter, neureicher,
ja,
Bieb, so, kein Plan. Also meine Fußballbegeisterung, muss ich sagen, hat echt so ein bisschen abgelassen. Aber ja, ganz tot ist sie beim besten Willen nicht. Also ich nehme hier gerade am Montag auf, Donnerstag, Eintracht in London werde ich 100% sehen. Es gibt so Spiele, da bin ich am Start.
Ja, Eintracht gegen Barca habe ich gesehen zum Beispiel.
Krank.
Krasse Endphase. Boah, ich habe gedacht, die verkacken das noch.
Ja, Alter, verstehe ich.
Ich bin kein Frankfurt-Fan, aber ich habe mir gedacht, Alter, bitte verkackt das doch nicht. Also ihr führt hier 3-0. Ich bin vom Fernseher gestanden, ist mir lange nicht passiert.
Ja, Frankfurt-Fans sind halt wirklich sehr krass. Also ich habe, glaube sogar mehrere Jahre, so um die 2 Jahre auch als Security, dass ich im Frankfurt-Stadion gearbeitet, weil mir halt Kumpels gesagt haben, ey, wir haben immer die gleiche Position, hier ist super entspannt. Du kontrollierst am Anfang 1, 2 Karten, danach guckst du halt auf dem besten Platz, bezahlt Fußball. Das ist halt so eine Tribüne, wenn du oben reinkommst und da ist halt so ein Geländer, wo du super Blick hast, aber es ist streng genommen so ein Rettungsweg. muss halt irgendwelchen Besowskis sagen, ey, geh mal weiter, ich muss selbst gucken und stehst da und guckst zahlt Fußball und bei Europa League spielen zur besten Zeit, wenn die Karten irgendwie dreistellige Beträge kosten, habe ich halt mitgenommen. Die Stimmung in Frankfurt ist schon krass, die Fans sind schon, also das ist auch so die Sache, die mich an Fußball noch begeistern kann. Also ich kann zu einem MMA-Fighter, weil er alleine im Ring steht, viel mehr Verbindung aufbauen und für ihn noch viel krasser mitfiebern. Aber dass es halt so eine Fankultur gibt. Ich weiß, du sagst oft, ach, die krölen doch nur und ja, Besowski ist mein Verein, bisschen plump. Aber dass sich halt Lieder entwickeln, die Generationen über wirklich weitergegeben werden. Und du halt, es gibt Städte, da gehst du in jedes Pub oder in jede Bar, jeder Ziegelstein atmet den Verein, weil das halt über Generationen entstanden ist, das ist schon was anderes und das merkst du halt in manchen Vereinen schon. Das ist, wenn du da im Stadion stehst, du merkst, das Spiel ist wichtig, das ist groß, jeder hier fühlt diesen Verein, das reißt mit. Und ich bin da, zugegeben, habe ich da als Sympathisant, aber nicht als Frankfurt-Fan angefangen, du fieberst irgendwann mehr mit, weil das mitreißt.
Hundertprozentig. Ja, um eine Woche mal so kurz darzustellen. Also heute ist Montag. Ich war den ganzen Tag unterwegs, weil ich aus Leipzig gekommen bin von einem WWE-Event. Abends sitze ich hier, zeichne MMA-Videos auf. So, morgen früh schaue ich meine ganzen WWE-Sendungen, weil ich mich für die Sendung am Mittwoch vorbereite, die ich dann vertone. Am Donnerstag und Freitag recherchiere ich UFC, weil ich am Samstag UFC kommentiere. So, das ist so, da habe ich einfach, da schaue ich lieber Mandalorian oder eine Episode von Boba Fett oder irgendwie eine Serie, die mich bockt, dass ich mal wegkomme vom Sport und von irgendwelchen Leuten, die im Ring rumfetzen und sich rumschmeißen, weil das halt wirklich Dutzende Stunden sind, die mich das beschäftigt, in jeder Woche des Jahres. Natürlich. Also,
aber
und das, dazu und zum aktiven Teil meines sportlichen Lebens, ich bin heute extra früher aufgestanden im Hotel-Gym, habe da noch eine Stunde trainiert, versuche morgen Abend, wenn ich in München bin, da habe ich eine SZ-Stange liegen in München unter meinem Bett in meiner WG und versuche da irgendwie noch ein paar Übungen zu machen. Mittwoch und Donnerstag treffe ich mich mit meinen Jungs irgendwie entweder ganz früh oder ganz spät und wir machen ein bisschen Jiu-Jitsu. Sport ist mein Leben. Aber es ist eben fast nur noch Wrestling und MMA. Alles andere, da versuche ich dann wirklich auch mal so andere Energien anzuzapfen, ein gutes Buch zu lesen, mich mit irgendwas anderem zu beschäftigen, mit Literatur, mit Politik, irgendwie auch mal den Kopf ein bisschen aufzumachen, mal gute Musik zu hören, die mich interessiert oder so. Aber wenn es mir reinläuft, ein Fußballspiel, ein Basketballspiel, so ein All-Star-Weekend oder sowas, von mir aus auch ein Super Bowl mal zu schauen. Jetzt am Wochenende den geilen Boxkampf. Also, wow, das war krass.
Amanda Serrano gegen Katie Taylor.
Ja.
Nee, habe ich leider nicht gesehen. Ich habe die letzten Minuten gesehen, sah wirklich Alter, sehr wild aus.
Wenn du 2 Minuten hast, gib dir die 5. Runde. Ja. Gib dir die 5. Runde. Das war zu krass. Okay. Ganze Madison Square Garden steht.
Ich habe von jedem gehört, soll ein krasser Boxkampf gewesen sein. Aber man braucht halt nicht nur Kampfsport, wie du gesagt hast. Also ich bin auch jemand, es gibt auch, ne, nach dieser Aufnahme werde ich mir auch denken, boah, erstmal einen Tag MMA Abstand, weil man denkt halt nur Kampfsport, Kampfsport, Kampfsport. Aber Sport begeistert man. Also wenn ich mir, keine Ahnung, wenn du Usain Bolt siehst, der wieder den Weltrekord aufstellt, der Typ rennt nur. Aber du weißt, es ist der schnellste Mensch der Welt. Es ist halt krank, was ein Tempo, der da läuft. Und wieder Leute, die jeden Tag nichts üben, außer sprinten, dann einfach komplett platt macht. So. Also, wenn
CrossFit
ich halt,
Games schaue ich super gern.
Wie bitte?
CrossFit Games schaue ich super gern.
Okay. Ja, zeig mir den Großmeistern, das begeistert mich locker. Ich gebe mir auch Olympia-Highlights, obwohl ich Sportarten. Zeig mir den krassesten im Kanuslalom. Ich komme jetzt nicht auf die Idee, morgen auch noch Kanuslalom zu gucken, aber die 2 Minuten, wie der den Weltrekord aufstellt, gucke ich auf jeden Fall interessiert zu, weil es krass ist, wie der dieses Boot da langs schleudert. Also,
ja, safe. Cool.
Aber ja, Sport aktiv machen, das war ein richtiger Appell. Das muss ich mir auf jeden Fall mehr vornehmen. Zwischen Vollzeitjob und Podcast leidet das bei mir sehr. aber ja, nimmt das ernst, Mann. Also, ne, ich habe was in Richtung Ernährung und Gesundheit studiert und man kann alles richtig machen und nicht rauchen und nicht trinken und gesund essen, aber der Körper ist halt schon auch darauf ausgelegt, sich einfach mal ein bisschen zu bewegen. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ja, wir haben jetzt hier über 90 Minuten Q&A hingelegt. Ich muss ins Bett, Schlaf, gesunder Schlaf, ausreichend Schlaf, das nehmen wir beide nicht ernst genug, ist nämlich auch ziemlich gesund. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Fragen stellen an alle Leute, nochmal erneut für deine Zeit. Gebt uns doch gerne mal Feedback zu dieser Folge, ob ihr regelmäßig Bock auf sowas habt, ob ihr auch Hand aufs Herz, geht mal an euch, habt ihr euch die Frage wirklich krampfhaft überlegen müssen oder sagt ihr, ich habe 100 Fragen, Q&A ist gerne regelmäßig. Sollte das Feedback positiv sein, ich glaube, die hat es auch Spaß gemacht, sagt zumindest mein Bauchgefühl, erstelle ich den nächsten Beitrag und dann gibt es halt regelmäßig. Wenn ihr das erste Mal hier eingeschaltet habt, der Appell wie immer, gebt uns das Abo, wir brauchen das. Wenn nicht, oder ihr zumindest schon Abonnent seid, Daumen hoch, kommentieren, liebend gerne. Das pusht uns alles. Ja, das wirkt wie eine Kleinigkeit, aber das hilft auf YouTube. Ich freue mich bereits jetzt auf die nächste Folge. Du hast gesagt, mit dir zu quatschen ist immer wieder cool, denn wir haben ja noch ein Preview zu dem dicken, dicken Pay-Per-View.
Ich weiß zwar nicht, wann wir es schaffen sollen, aber wir müssen es noch schaffen diese Woche.
Wir schaffen das. Notfalls in der Bahn mache ich es mit FaceTime mit dir. Wir schaffen das.
Ja, letzter Hinweis noch, ypsi-shop.com, Promocode Hackman, 10% auf alle Supplements, Amino-Elektrolyt-Komplex mit Orange, nee, wie ist es, Blutorange-Geschmack, es schmeckt saulecker. Gebe ich mir jetzt noch ein und dann gehe ich auch ins Bett. Jetzt gibt noch einen Kuss aufs Auge an alle da draußen, ne? Auch für dich, Flo. Ob du es magst oder nicht. Und ja, danke auch für deine Zeit. Danke für eure Fragen. Falls wir eine vergessen haben, könnt ihr einfach unter das Video posten. Vielleicht reichen wir die dann mit der 274 Preview noch nach.
Wir haben noch ein paar. Aber ey, wir sind jetzt bei relativ genau 100 Minuten. Ich muss schlafen. Ciao.
Ich muss auch schlafen. Servus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.